Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Schön, dass Sie zum Auftakt in die neue Saison wieder bei uns zu Gast sind. Und es hatte ja was von einem Déjà-vu. Bayer Leverkusen machte einfach so weiter wie in der vergangenen Saison und siegte in letzter Minute bei Borussia Mönchengladbach. Dieser Erfolg bewies, mit dem Team von Xabi Alonso ist auch in dieser Saison ganz oben zu rechnen. Das sind unsere Themen. Die Last-Minute-Champs, Company legt los mit einem Sieg in Wolfsburg und das gelungene Şahin-Debüt. All diese aufregenden Dinge und noch viel mehr wollen wir in unserem neu gestalteten Studio besprechen, wo wir noch enger zusammensitzen und aber wie gewohnt auf kontroverse, auf lebhafte Debatten hoffen und bauen und uns auch drauf freuen. Und wir wissen jederzeit, es gibt viel wichtigere Dinge als Fußball, aber es macht halt Spaß, drüber zu reden. Das wollen wir tun. In unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler, hat den Eindruck, das Klima bei den Bayern zwischen Mannschaft und Trainer ist besser geworden. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Tobias Altscheffel, Chefreporter Bild und Sportbild. Und er glaubt, der Verkauf von De Ligt ist ein Risiko, das Max Eberl sozusagen sehenden Auges eingeht. Herzlich willkommen an Jesko von Eichmann, den BVB-Experten von Sky Sport News. Und er hat eine schicke These in den Raum gestellt. Die Transferpolitik des BVB ist langweilig, aber gut. Da wollen wir gleich mal hören, was sich hinter verbirgt. Und Max Kruse, Stürmer von Aldersimspor. Aber um ehrlich zu sein, haben wir ihn nicht deshalb eingeladen, sondern weil er 558 Pflichtspiele bestritten hat im Profibereich. Und das ist, was immer alle händeringend suchen, nämlich ein Typ. Herzlich willkommen, lieber Max. Und ein herzliches Willkommen an Max Zielke. Auch ein Max, der uns in dieser Saison versorgen wird mit allem, was los ist im Netz, mit ganz viel Aktualität. Herzlich willkommen im Team, Max. Und schon mal die ersten Reaktionen vielleicht auf das, was die Bayern heute in Wolfsburg unter dramatischen Umständen abgeliefert haben.
Ja, der jubelnde Serge Gnabry auf meinem iPad verrät uns schon. Die Saisonpremiere ist geglückt beim FC Bayern. 3-2 eben in Wolfsburg gewonnen. Ich habe jetzt mal die ersten spontanen Reaktionen der Leute da draußen ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen eingefangen. Es wird vom wichtigen ersten Dreier in dieser Saison gesprochen. Die erste Hälfte stark, die zweite Hälfte dann zu viele individuelle Fehler, die Wolfsburger, so sieht dieser User, das zurückgeholt haben in dieses Spiel, nach Rückstand dann aber stark zurückgekommen. Und es wird schon ein bisschen fachlich. Also die Spielanlage, das wird, glaube ich, später in dieser Runde noch diskutiert von Company. Die sieht der ein oder andere als die falsche. Sieg erstmal okay, 3 Punkte sind eingesagt. Bei der Abwehr ist aber noch viel Luft nach oben. Das haben nicht zuletzt die beiden Gegentore gezeigt. Und unterm Strich, Patrick, fast dieser junge Herr ist eigentlich ganz gut zusammen. Arbeitssieg, wichtige 3 Punkte. So sieht es aus beim FC Bayern zum Saisonstart.
Genau, und das ist wichtig für Kompany bei seinem ersten Einsatz als Trainer. Max, du hast heute auch gespielt mit Erfolg. 2 Tore, 3 Vorlagen. Kommen deine Stärken als Fußballer in der Kreisliga erst so richtig zum Tragen?
Ja, das wäre schade auf jeden Fall. Ja, es läuft ganz gut, aber ja, mit dem Profisport habe ich abgeschlossen. Das ist einfach nur noch ein bisschen just for fun mit den Jungs Spaß zu haben am Sonntag.
Und wie ist der Fußball in der Kreisliga an der Basis?
Das kann man selten mit Fußball vergleichen. Also ein paar können schon kicken, aber wenn man es genau nimmt, muss man schon sagen, die Qualität ist jetzt nicht gerade hoch.
Wer ist dein Favorit auf die deutsche Meisterschaft?
Ja, ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Ich habe vor der Saison gesagt Dortmund, weil ich glaube, dass sie mit Nuri Sahin einen sehr guten Trainer geholt haben, der über sehr viel Sachverstand verfügt, der eine Mannschaft mitnehmen kann, der einen guten Input geben kann. Aber ja, wir haben ja noch andere Mannschaften und deswegen, ich habe Leverkusen am Freitag gesehen und ich muss sagen, auch wenn sie erst in der letzten Minute wieder gewonnen haben, sah schon sehr stabil aus, was sie gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass auch Leverkusen oben mitspielen wird.
Lothar, du warst gestern in Dortmund. Mhm. Was erwartest du für ein Meisterschaftsrennen?
Ein spannendes auf jeden Fall, spannender wie im letzten Jahr. Die Bayern werden mehr Punkte holen, Leverkusen wird nicht die Punkte holen, die sie in der letzten Saison geholt haben. Und Dortmund hat sich gut verstärkt, das haben wir gestern auch schon angesprochen. Guirassy hat gestern zwar noch gefehlt und das hat man auch gemerkt, da vorne hat einer gefehlt, so ein Wandspieler, ein Anspieler, der sich auch mal körperlich 1-gegen-1 durchsetzt. Adeyemi ist es nicht gelungen, ich sehe Adeyemi auch mehr über die Flügel kommen, wo er seine Geschwindigkeit einsetzen kann. Aber Dortmund hat einen starken Kader und wenn alles optimal läuft, dann sind sie einer dieser drei Kandidaten für mich, die Meister werden können. Leipzig in Lauerstellung. Die Stuttgarter gestern nicht so gut gestartet. Die rechne ich auch nicht so hoch ein, wie sie in der letzten Saison gespielt haben. Platz 2 wird es dieses Jahr nicht geben. Ich gehe eher davon aus vom internationalen Geschäft. Aber oben 3-4-Kampf, den erwarte ich, weil irgendwie keine Mannschaft wahrscheinlich so dominant sein wird, wie die Bayern in den letzten 12 Jahren und in der letzten Saison eben Bayer Leverkusen.
Üblicherweise ist es Art des Hauses beim FC Bayern, dass man zurückschlägt, wenn man gereizt wird. Wird das auch in dieser Saison so sein?
Das wäre jetzt die langweiligste Antwort eigentlich gewesen, wenn ich sage, die Bayern schlagen zurück und natürlich werden die Bayern wieder Meister. Ich glaube, Leverkusen ist auf jeden Fall mit dabei und dass es zwischen den beiden ganz an der Spitze eng wird. Dann sehe ich am ersten auch Leipzig dahinter. Und Dortmund, glaube ich, eher dann noch mal eine Stufe tiefer. Stuttgart hat schwer, muss noch nachlegen, speziell in der Verteidigung. Also ich glaube, mein 2+1 Meisterkampf, würde ich mal sagen.
Langweilig, aber gut, hast du mir vorher mit auf den Weg gegeben. Kann das reichen, um ins Titelrennen einzugreifen?
Kann reichen, ja. Also ich finde die Qualität gut, die sie geholt haben. Aber ob sie dann wirklich ins Titelrennen eingreifen, wage ich auch fast zu bezweifeln. Ich sehe da auch eher Leverkusen und Bayern ganz vorne.
Bevor wir weitersprechen über den ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, halten wir inne und wollen einen Mann würdigen, der den deutschen Fußball geprägt hat, wie nicht viele andere. Eine schillernde Figur, Meistertrainer Christoph Daum, der am Samstag an den Folgen seiner Krebserkrankung verstarb. Wir trauern um Christoph und wir trauern mit seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden. Da ist er in Aktion und Lothar Matthäus und ich, das darf ich erzählen, Lothar, wir haben ja gestern noch zusammengesessen auf dem Bier nach der Übertragung in Dortmund und haben gesagt, es verlassen uns im Moment so viele große Männer des deutschen Fußballs. Wie hast du den Tod von Christoph aufgenommen?
Ja, überraschend. Er war ja noch vor ein paar Monaten hier mit uns gesessen, auch bei Sky 90. Ja. Und ich hatte ihn auch noch das eine oder andere Mal im Stadion gesehen. Ja, war ja aktiv dabei, aber wir wussten natürlich auch, dass er seit einigen Jahren schon mit dem Krebs zu kämpfen hat, einige Chemos hinter sich gebracht hat. Und ja, es war irgendwie damit zu rechnen. Aber er war als Trainer ein großer Kämpfer. Er hat jetzt noch mal gekämpft, aber diesen Kampf hat er nach langer Zeit verloren. Und ja, wir verlieren oder wir haben ein Gesicht des deutschen Fußballs verloren. Schon wieder mal eins. Und das macht mich eigentlich generell sehr traurig.
Du warst damals bei der Sendung dabei.
Ja, es war das Erste, woran ich denken musste. Also Christoph Daum saß da links von mir und war ja eigentlich wieder das blühende Leben, hat sehr offen von seiner Erkrankung erzählt, hat, glaube ich, damit auch Menschen Mut gemacht, die so eine Erkrankung haben. Und ich habe ihn danach nochmal gesehen in einer anderen Sendung in Österreich. Auch da wieder sehr persönlich auch viel gesprochen, wieder eher eigentlich lebensfroh. Und als ich das dann gelesen habe, die Nachricht, so es trifft einen dann schon. Ich meine, ich habe ihn deutlich kürzer natürlich gekannt, als ihr deutlich kürzer begleiten dürfen. Aber habe dann auch die Szene in den Augen oder vor Augen gehabt, wie du dich noch bedankt hast bei ihm, aufgestanden seid, euch umarmt habt in dieser Sendung. Also es war emotional und es ist eine sehr, sehr traurige Nachricht.
Ja, ich habe ihn auch viele Jahre gekannt und die menschliche Seite von ihm erleben dürfen. Sehr nahbar und ein großer Verlust. Wir wollen
Erik Meyer mal fragen, unseren Sky-Experten, der unter ihm gespielt hat, der uns zugeschaltet ist. Erik, wie war deine erste Reaktion, als du von Christophs Tod erfahren hast?
Ich glaube, wie ihr alle da am Tisch, Überraschung. Ich habe ihn auch gesehen die letzten Monate, wo auch seine Tour war. Jetzt an diesem Sonntag sagen wir seine Abschiedstour, wo er zu all seinen Ex-Vereinen nochmal gefahren ist, wo er nochmal alte Freundschaften aufgegriffen hat. Und der Trainer ist weg, wo ich sage, das war der beste Trainer, den ich in meinen 18 Profijahren gehabt habe. Er war anders, ja, das stimmt. Aber er hat uns so verdammt viel gelernt bei Bayer Leverkusen. Das nehme ich jetzt noch immer als nicht mehr Fußball spielender Erik Meyer mit in mein Leben.
Wie war er als Mensch zu dir als Spieler?
Boah, knallhart, direkt, ehrlich. Ab und zu hätte ich ihn auch gegen die Wand drücken können, wenn er mich nicht spielen lassen hat. Aber er war auch der Trainer, der sich dann wieder einen Arm über die Schulter gelegt hat und dich erklärt hat, warum er eine Entscheidung getroffen hat. Und es war der erste Trainer, den ich gehabt habe, der mir mehr oder weniger Theorieunterricht gegeben hat, bevor wir auf den Platz gegangen sind. Und uns, die Stürmer, erklärt hat, was er von uns erwartet.
Wie er
möchte, dass wir ein Pressing spielen.
Wie er möchte,
dass wir defensiv spielen.
Erik, wie sah dieser Theorieunterricht aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ein weißer Zettel, ein Stift und der Trainer hat dann gesagt, Stürmer, schreibt auf. Das und das und das erwarte ich von euch. Ulf, Erik, wenn wir Pressing machen, dann Richtung Außenlinie. Da möchte ich gerne, dass wir den Sack zumachen, den Ball erobern und so schnell wie möglich wieder im 16er sind, weil da seid ihr beide gut.
Hast du mal, ich binde Max Kruse ein, hast du Berührungspunkte zu Christoph Daum gehabt?
Nur einmal, wo er Trainer bei Brügge war. Damals wollten die mich haben, da war ich einmal dort vor Ort. Ja. Habe mich dann auch mit ihm getroffen und ein Gespräch geführt. Aber ist natürlich jetzt nicht so, dass ich ihn sehr lange kenne oder sehr intensiv.
Du hast eben gesagt, Erik, der beste Trainer, den du je hattest. Und du hattest einige. Was hat ihn zum besten Trainer gemacht?
Ich kann nur sagen, Leverkusen, im Jahr, vor ich gekommen bin, sind die fast abgestiegen. Und wir hatten 7 Wochen Zeit, mit einer komplett neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainerteam, eine Mannschaft zu formieren. Und er hat es hinbekommen, nicht die 11 besten Spieler auf dem Platz zu binden, sondern die 11, die sich am besten ergänzen. Und dadurch haben wir wieder Siege geholt, haben Erfolge geholt und ist so ein Lauf entstanden. Und das geht nur, wenn du jemandem folgst und wenn du auch in seiner Philosophie glaubst. Und deshalb war die Theorie sehr gut am Anfang, sehr wichtig, was er wollte. Und danach hat er das auf dem Platz zusammen mit Roland Koch, sein ewiger Assistent, uns erklärt. Und der Mann ist im Kopf angekommen. Das war nicht nur der Mensch, der gesprochen hat, sondern der hat nochmal etwas Extras aus sich rausgekitzelt. Die bekannte 1-2% extra, die du brauchst.
Erik, vielen Dank, dass du ein bisschen geschildert hast, wie du Christoph Daum erlebt hast. Dankeschön, Erik, und Grüße.
Bitte.
Christoph Daum war nicht nur ein Motivator, er war ein Fußballphilosoph. Er war, wenn man mit ihm gesprochen hat, auch ein Philosoph des Lebens. Und du hast es eben schon angedeutet, sehr bewundert, wie tapfer, wie würdevoll er seine Krankheit getragen hat. Wir werden dich nicht vermissen, wir werden dich nie vergessen, Christoph. Ruhe in Frieden. Und in seinem Sinne wäre es gewesen, das kann ich sagen, dass wir jetzt engagiert diskutieren, denn das hat ihm auch immer besonders viel Spaß gemacht. Das haben wir ja hier auch in der Sendung erlebt. Und deswegen wollen wir jetzt das Thema Wolfsburg gegen Bayern wieder aufnehmen. Ehe wir die bewegten Bilder sehen. Lothar, wie wichtig war es für Vincent Kompany, das erste Spiel erfolgreich und siegreich zu gestalten?
Genauso wichtig wie für Schalke gestern der Sieg war es heute für Kompany. Die Vereine erwarten von diesem Kader, von diesen neuen Trainern neue Impulse. Und deswegen ging es hauptsächlich um die 3 Punkte. Keiner hat sich groß mit Ruhm bekleckert am ersten Spieltag, auch die Leverkusen nicht, auch wenn sie stabil gespielt haben. Aber trotzdem hatten sie auch mit Gladbach sehr viele Probleme, vor allem wenn Gladbach mutig gespielt hat, wenn Gladbach früh gestört hat. Dortmund auch die erste Halbzeit gestern in Frankfurt, Bayern heute die erste Halbzeit beherrscht, Wolfsburg eigentlich kaum über die Mittellinie gekommen, zumindest nicht gefährlich. Und dann sind sie wieder in den alten Trott verfallen. Nachlässigkeit in der Abwehr, persönliche Fehler, kein Gegenpressing mehr, haben sie ein bisschen, würde sagen, die Linie verloren. Und im Endeffekt, glaube ich, ist ihnen ein Stein vom Herzen gefallen, den Trainer, aber auch den Bayern-Fans und vor allem auch den Bayern-Verantwortlichen, dass es dann zum Schluss doch noch geklappt hat, weil auch Wolfsburg noch weitere Möglichkeiten gehabt hat, unter anderem einen Pfostenschuss, der dann vielleicht in eine andere Richtung losgegangen wäre. Also Glückwunsch zur ersten Halbzeit, aber zweite Halbzeit-Defensive hat mich an einige Szenen in den letzten Jahren erinnert.
Wir schauen mal auf die Bilder, die Lothar eben schon angesprochen hat. War viel drin in diesem Spiel. Hannes Herrmann fasst es ganz kurz und kompakt zusammen.
Bayern Münchens neuer Bundesliga-Rekordspieler Thomas Müller brachte als Einwechselspieler die Wende zum Sieg beim insbesondere in der zweiten Halbzeit stark aufspielenden VfL Wolfsburg. Durch Gang 1 gehörte ganz klar den Münchner Bayern-Führungstor Jamal Musiala in der 20. Minute. Dann aber Wolfsburg in der zweiten Halbzeit. Bowie fault Tomas, das gab Elfmeter. Und Lovro Mayer erzielt das 1:1. Und nur 8 Minuten später, nach einem Ballverlust von Kim, ist es wieder Lovro Mayer, der für das Team von Ralf Hasenhüttl trifft. Wolfsburg drehte die Partie. Dann kam Thomas Müller ins Spiel und in seiner ersten Aktion war er gleich vorne mit dabei. Eigentor Jakub Kaminski nach dem Kopfball von Harry Kane. Er hatte sofort einen Impact im 474. Bundesligaspiel für den FC Bayern. Thomas Müller. Und dann kam Serge Gnabry in der 82. mit dem Siegtreffer. Vincent Kompany gewinnt sein Trainerdebüt in der Bundesliga.
Und das ist die Gelegenheit, Thomas Müller zu würdigen. Rekordspieler für die Bayern in der Bundesliga. Ein Phänomen, ein Mann, von dem man eigentlich sagen könnte, der kann auch noch bis 40 spielen, würde ich jetzt mal so sagen. Was macht den aus deiner Sicht aus?
Da muss Charlie Körbel zittern. Ne?
Charlie Körbel hat 602, ne, würde ich sagen.
Ja. Ja. Ich habe es gerade bei dem Tor wieder gesehen, dachte wieder, so klassischer Müller, auch im Mittelfeld, einmal genau dieses Unterdruck, den Ball annehmen, irgendwie an den Geräten behalten und dann weiterleiten. Das ist ein faszinierender Typ, wo ich mich immer noch frage, Technik ist vielleicht so ein bisschen wie bei Max Kruse in der Kreisliga. Sieht auf jeden Fall so aus, aber es ist unfassbar effektiv am Ende, was er macht.
Also ich verstehe, was du meinst. Es gibt sicherlich filigranere Spiele, aber ich finde die reine Wettkampftechnik von ihm ist schon herausragend. Ich meine,
von der Filigranität, sonst spielst du wie er sich bewegt, manchmal ist es schon so ein bisschen, wo ich denke, stark.
Ja, du hast es gerade gesagt, also Rekordspieler bei Bayern wirst du nicht einfach so. Da brauchst du schon irgendwelche Qualität, wenn du so viele Spiele machst und ich dachte erst, du meinst meine Qualität am Ball, aber du meintest nur die Liga. Das ist was anderes. Es sieht manchmal unbeholfen aus, aber er
das
weiß...
Das wäre aber auch mal ganz spannend gewesen, ne, wenn du dich das getraut hättest.
Das wäre interessant geworden, ja. Wäre eine interessante Sendung. Nein, aber ich finde einfach, er hat diese Stärke, dass er das Spiel lesen kann, dass er weiß, in welche Räume er gehen muss, wann er den Ball durchlässt, wann nicht. Also das ist einfach Spielintelligenz und das hat er auf ganz, ganz hohem Niveau schon die letzten 15 Jahre.
Ich glaube, die Karriere von Thomas Müller wurde heute in einer sehr kurzen Sequenz in Wolfsburg ganz gut zusammengefasst. Er kommt rein, er stolpert ein bisschen ein Tor rein oder zwingt einen Gegenspieler zum Eigentor. Dann holt er noch diesen Zettel vorne aus der Hosentasche, aus der Hose, keiner weiß genau, was er will damit. Dann bereitet er überragend das dritte Tor vor. Also eine Thomas-Müller-Karriere im Schnelldurchlauf in ein paar Minuten in Wolfsburg.
Ja gut, Thomas Müller muss ja immer alle möglichen Dinge abdecken. Ne? Hier haben wir die Situation. Ne? Taktische Anweisungen nach dem Spiel, die ganzen Interviews und so weiter. Er ist Repräsentant des Clubs, spielt auch noch, spielt sehr, sehr gut, Lothar. Du als ein Held und eine Legende dieses Vereins. Wo sortierst du Thomas Müller ein?
Ja, ganz oben. Ich glaube, so viele Pokale, Meisterschaften und so weiter hat er kein anderer gewonnen. Ja, er war jetzt in der erfolgreichsten Zeit dabei und das von Anfang an. Und die Zeit ist ja noch nicht vorbei. Und ich habe es gesagt, auch hat er mal vor 3-4 Jahren ein Jahr nicht Nationalmannschaft gespielt. Hat er seine beste Saison mit Lewandowski gehabt. Und ich glaube, jetzt kann er sich wieder voll auf Bayern München konzentrieren. Und deswegen, er war ja so ein bisschen immer der Einwechselspieler auch heute. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für Bayern München. Ob er von der Bank kommt oder ob er von Anfang an spielt, was er natürlich auch noch gut macht. Er organisiert dieses frühe Draufgehen auf den Gegner, frühes Pressing. Da ist er eher im Endeffekt der Initiator, der das vorlebt, der Kommandos gibt und so weiter. Und natürlich weiß man, wie stark auch seine Meinung im Verein ist, nicht nur in der Kabine, sondern im Gesamtverein, welche Ausstrahlung er auf die Fans hat, wie er die Fans mitnimmt und er wird von allen geliebt und ich würde sagen, zu Recht.
Wie lange sehen wir ihn noch bei Bayern?
weil da sitzt er näher dran, der Tobi. Ich will's grad sagen. Aber jetzt hat er noch ein Jahr Vertrag. Aber wenn er so weiterspielt, kann er noch das eine oder andere Jahr spielen. Er hat Spaß. Wichtigste ist, dass er Spaß hat. Und er hat richtig Spaß. Und das merkt man ja auch nicht nur heute bei den Szenen in der zweiten Halbzeit, sondern es war irgendwann mal eine Frequenz in der ersten Halbzeit, wo die Ersatzbank im Bild war. Der war nur am Lachen. Der hat die Ersatzbank unterhalten. Der hat die Spieler unterhalten auf der Ersatzbank. Die haben sich irgendwas amüsiert. Es ist kein Tor gefallen. Es war irgendwie eine Szene. Irgendeiner hat irgendwas gemacht auf dem Platz. Und da hat Thomas ganz sicher wieder einen Spruch losgelassen, dass alle, die neben ihm gesessen waren, das war der Leimer, das war der Coman, die waren alle neben ihm gesessen, die haben alle wieder lachen müssen. Also er unterhält auch seine Mitspieler auf eine gewisse Art und Weise und hält sie bei Laune.
Ich glaube, diesen Wert von Müller hat Kompanie auch schon erkannt in wenigen Wochen. Und es gehen ja eigentlich die meisten oder gingen bis jetzt davon aus, Müller dieses Jahr noch und dann Schluss 25. Ich bin bei dir. Ich glaube, so weit ist es noch lange nicht. Und wenn die Saison so weiterläuft, wie die Vorbereitung war, dann wird Kompanie sehr viel dafür tun, dass Müller seinen Vertrag noch mal verlängert.
Was soll ich dazu sagen?
Ich weiß es nicht.
Nein, also,
was schlau ist.
Ja, was schlau ist, ist immer gut. Nein, Thomas Müller, ob das jetzt das letzte Jahr wird, ich glaube, das Ding ist bei ihm, du hast es gerade angesprochen, er lacht auf der Bank, er hat Spaß. Er weiß ja auch, wie es einzuschätzen ist. Er wird jetzt auch nicht jünger. Er weiß auch, dass er jetzt nicht 45 Spiele dieses Jahr über 90 Minuten macht. Und das Gute ist, glaube ich, dass du auch als Trainer weißt, bei Thomas Müller kannst du dich darauf verlassen, wie Lothar gesagt hat, egal ob er von Anfang an spielt oder reinkommt, da gibt es keine Spielränzchen. Der ist mit 100% bei der Sache, wenn nicht 110. Und am Ende ist das ein Typ, den der FC Bayern braucht, gerade nach der letzten Saison.
Und wir hören
noch was ganz kurz dazwischen. Bitte? Und es kommt nicht jede Woche, das ist kein Müller-Spiel oder ein Müller-Spiel. Ja. Das wird von Kompany nicht kommen. Und es ist ihm so auf den Zeiger gegangen, dieser Satz von Thomas Tuchel, das ist kein Müller-Spiel. Ja. Ja. Willst doch nicht jede Woche hören, das ist kein Müller-Spiel.
Aber wenn es nicht von ihm kommt, kommt es von uns. Aber mal gucken, also von den Medien meine ich jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber ist ja in den Köpfen bei einigen Spielern drin gewesen, was Thomas dann nicht nur einmal gesagt hat, sondern immer wiederholt. Und das ist denn Thomas. Und ich bin ja mit Thomas eigentlich auch häufiger mal zusammen, auch mal privat, weil man sich in München nicht aus dem Weg
Thomas kann. Müller oder
Thomas,
Tuchel?
Thomas Müller, genauso. Ja. Und das hat ihm nicht gepasst. Das war nicht das, was er gewollt hat. Darüber hat er am Anfang vielleicht mal gelacht, aber danach hat er nicht mehr gelacht darüber.
Das hat Kompany sofort erkannt, natürlich.
Genau. Jetzt hören wir Joshua Kimmich zu Thomas Müller.
509. Das Pflichtspiel für den FC Bayern, damit gleichgezogen. Rekord von Sepp Maier als Spieler mit den meisten Pflichtspielen beim FC Bayern. Er hat auch dann kurz nach dem Ausgleichstor noch was aus der Hose geholt, einen kleinen Zettel. Das stand da drauf.
Hätten wir auch an einen anderen Ort packen können, oder? Haben Sie gesehen, wo er den rausgeholt hat?
Ja,
ja, da stand so ein bisschen unsere Raumaufteilung, unsere Ausstellung drauf, weil wir so etwas umgestellt haben dann nach dem 1-2 oder 2-1 für den Gegner. Und das hat er uns dann mitgeteilt. In die Hand wollte ich den Zettel dann nicht nehmen.
Alles klar, Dankeschön.
Okay, dann haben wir das auch aufgeklärt. Ich würde gerne aufgreifen, was Lothar eben gesagt hat, mal weg von Thomas Müller, der alte Trott. Das ist mir jetzt eben hängen geblieben. Und wir erinnern uns, deine These lautet, das mit De Ligt ist ein Risiko. Haben die Bayern in der Defensive nach deiner Wahrnehmung weiterhin ein Problem?
Ja. Also die zweite Hälfte gesehen, das waren ja haarsträubende Fehler teilweise. Also das Ding von Min-jae, das darf der sich nicht so erlauben. Klar, Wimmer läuft den super an, aber das ist ja klar, dass er ihn anläuft. Ne? Das ist eine Situation, die darf dir auf dem Niveau nicht passieren. Und ich fand De Ligt, ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, De Ligt abzugeben. Für mich eine Persönlichkeit, ich meine, Tobi ist ja näher dran, aber aus der Entfernung fand ich den, war das für mich der beste Innenverteidiger in einer problembehafteten Innenverteidigung beim FC Bayern. Und den gebe ich ab und die beiden, die sich durch die Champions League gefehlert haben, behalte ich, hat sich mir nicht erschlossen.
Also De Ligt war der absolute Fanliebling in der Abwehr, definitiv.
Da hat der Eberl zugesagt, das ist nicht das entscheidende Kriterium.
Genau, das ist nicht, und er war ja sehr klar, also auch als diese Fan-Petition dann entstanden ist, Fans unterschreiben, dass De Ligt bleibt, war er immer klar und hat gesagt, der wird gehen oder der wird verkauft, wenn möglich. Und es ging eben dann sehr viel um den Spielaufbau, um den Rechtsfuß und den Linksfuß in der Innenverteidigung, dass Kompany auch gesagt hat, er will gerne Upamecano haben, er will Kim haben. Fußballtaktisch gesehen mag das alles Sinn ergeben. Emotional, jeder hat die Lichtgrätsche gegen PSG vor Augen, jeder kennt ihn als Typen. Ist das schon ein Risiko, glaube ich, für Max Eberl, dass er verkauft wurde? Auf der anderen Seite Rechtsverteidiger Boué, deren Tor sehr gut vorbereitet, aber hinten sehr schwach gespielt hat. Personalie, die Christoph Freund zugesprochen wird. Da wird natürlich auf Freund sehr geschaut, nachdem Brian Zaragoza verkauft wurde. Es ist schon sehr viel
schon wieder Thermik einiges los.
Und sehr viel, worauf man schauen kann. Es kann gut gehen, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Wird das nach euren Infos mit Tah noch mal heißer oder bleibt es dabei, so wie es jetzt aussieht, dass Tah doch in Leverkusen bleibt oder jedenfalls nicht zu den Bayern geht?
Der letzte Stand war, dass es in München auch vom Tegernsee ein paar Stimmen gegen die Tah-Verpflichtung gegeben haben soll.
Am Tegernsee wohnt Uli Hoeneß, also nur jetzt muss er mal eingeworfen.
Richtig, ja. Und dass man sagt, es sind genug Spieler. Ito ist nicht ewig verletzt. Stanisic kommt zurück, aber mit Kim und Upamecano ist, glaube ich, ein Risiko, mit den beiden zu starten, auch international.
Gehst du mit?
Ja, wir haben gerade über die Fehler ein bisschen gesprochen, die im letzten Jahr passiert sind. Und De Ligt war eigentlich der Abwehrchef. Und nach Alaba hat man ja eigentlich nach einem Abwehrchef gesucht. Und da hätte man ihn eigentlich gehabt. Und deswegen sage ich, ich persönlich hätte ihn sportlich nicht verkauft. Vielleicht war er das einzige Verkaufsobjekt, das das Geld gebracht hat aus dieser Defensive, wo einfach eine oder zwei zu viel waren. Das ist jetzt passiert, er ist weg. Und ich sage, wie gesagt, wie man schon gehört hat, die Abwehr kann in dieser Formation oder mit diesen Spielern, die jetzt bei Bayern München unter Vertrag stehen, das große Problem werden, weil auf anderen Positionen sind sie meiner Meinung nach so besetzt, dass man Titel holen kann.
Und sie muss sich irgendwann mal einspielen, die Abwehr. Also es war heute, glaube ich, mit den Wechseln vier verschiedene. Natürlich sind im Moment Spieler verletzt und man muss aufgrund des Ergebnisses ein bisschen reagieren, aber irgendwann mal Kontinuität, Konstanz in der letzten Kette wäre, glaube ich, schon wichtig.
Ja, ist die Frage, was Vincent Kompany auch will. Will er jetzt zum Beispiel in Zukunft mit Sascha Boé auf rechts spielen, will er mit Stanisic spielen? Ist er eher für den offensiven Part, für den Sascha Boé zuständig ist, oder eher für den kompakten Part mit Stanisic? Und
der verletzt ist im Moment.
Der im Moment verletzt ist, genau. Im Endeffekt, letztes Jahr war es so, dass ich bei Upamecano immer das Gefühl hatte, ist heute der Tag wieder, wo er einen Fehler macht. Deswegen, letztes Jahr fand ich eigentlich, dass Eric Dier es sehr gut gemacht hat. Der war jetzt überhaupt gar nicht, glaube ich, für die erste Elf angedacht. Deswegen, vielleicht ist der auch der Stabilisator, der jetzt, wo Matthias De Ligt weg ist, das Ruder irgendwie rumreißen kann. Aber ja, bis jetzt sieht es so aus, dass es noch jemanden braucht, der das vielleicht dann ein bisschen stabilisiert.
Vor allem, das war ja heute noch kein Spiel, wo man es auf die Nerven schieben kann, der Spieler. Also wenn man jetzt international schaut, Champions League, die ganz großen Spiele, hatten wir einmal das Upamecano-Spiel gegen City, wo er gepatzt hat und das jetzt irgendwie immer im Hinterkopf ist bei den Fans, vielleicht auch bei ihm. Min-Jae Kim, Real Madrid, die Patzer, wird bei ihm vielleicht auch eine Rolle spielen. Also wenn es dann auf höchste Niveau geht, sagt man vielleicht, könnte da ein Risiko sein. Wolfsburg war jetzt noch nicht so, bei allem Respekt vor dem VfL Wolfsburg,
bei die Kategorie, wo es dann...
Da habe ich kein Problem mit.
In die Richtung gehen könnte.
Ist es ein Risiko, einen doch immer noch vergleichsweise jungen Trainer wie Kompany mit einer solchen Aufgabe zu betrauen?
Die Frage habe ich mir schon vorher überlegt, wie ich darauf antworte. Also beim FC Bayern München ist, glaube ich, jeder Trainer, der noch nicht sehr viel im Trainergeschäft erreicht hat, ein Risiko. Ich glaube, egal welchen jungen Trainer du holst, ist erstmal für alle Außenstehenden, für alle, die nicht mit dem FC Bayern zu tun haben, ist es ein Risiko. Aber am Ende, wenn er die Kompetenz mitbringt, und ich glaube, man hat sich ja vorher mit ihm auch unterhalten und war der Meinung, dass er der Mannschaft was geben kann und dass er kompetent genug ist, um diesen Verein wieder nach oben zu führen. Von daher, irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben.
Wie sehr testet eine Mannschaft einen solchen Trainer aus? Wie wärst du auf einen Kompany, der ja eine große Spielervergangenheit hat, zugegangen?
Also ich war da sehr neutral. Also ich hatte auch meine Bedenken, wo wir damals bei Werder Bremen Florian Kohfeldt verpflichtet haben, weil ich gesagt habe, schon wieder jemanden aus den eigenen Reihen sozusagen, vielleicht braucht es mal einen Input auch von außen. Aber ich gebe jedem eine Chance. Also ich habe dann gesagt, so, ich habe mich mit ihm getroffen, wir haben gegessen. Also es ist natürlich auch ein bisschen was anderes. Ich glaube nicht, dass Vincent Kompany mit jedem essen geht. Aber gerade mit den wichtigen Spielern wird er wahrscheinlich auch in der Vorbereitung das ein oder andere Gespräch geführt haben, die Spielphilosophie erklärt haben. Und wenn man mich damit catcht, dann spielt man auch oder versucht, das besser umzusetzen. Ich meine, am Ende, wenn du auf dem Platz stehst, interessiert sich nicht, wer an der Seitenlinie steht, sondern du gibst deine 100%. Aber es sind schon kleine Punkte, die dann vielleicht dazu führen können, dass es nicht funktioniert.
Ja, zum Beispiel auch die Herangehensweise, ne? 1-gegen-1 decken und so weiter. Solche Sachen sind wichtig. Wir hören Vincent Kompany und dann sprechen wir weiter.
Die erste Halbzeit war unter Kontrolle, war ziemlich dominant. Wir haben viele Chancen gehabt und wenig Gegenchancen bekommen. Und das war ein bisschen andersrum in die zweite Halbzeit, muss man ehrlich sagen. Aber danach kann ich wieder sagen, auch die Mentalität war gut. Die Spieler haben gemacht, was sie machen mussten, um das Spiel zu gewinnen. Und das kann man auch, da kann man auch sehr viel ausholen, aus wie wir gewonnen haben in der zweiten Halbzeit.
Ja, trotzdem kurz nach Wiederanpfiff diese zwei Gegentore, die sehr schnell gingen. Wie sehr hat sich das geärgert, gerade auch das zweite Gegentor?
Ja, weil wir geben das Momentum weg natürlich, nach 20 Sekunden. Und im Fußball kannst du das manchmal, das sind auch Menschen, und wenn du nach 20 Sekunden ein Gegentor bekommst, dann gibst du Momentum weg. Und ja, Fehler, okay, das gab. Aber dann ist die Frage, was ist die Reaktion? Wir machen alle Fehler und die haben einen Fehler gemacht, aber wir haben reagiert auch. Und es war nicht, dass das Spiel auch tot war für uns. Wir haben einfach viel gearbeitet, um die Fehler wieder gut zu machen.
Du hast ihn schon interviewt, Vincent Kompany, oder erlebt. Wie ist so der Vergleich zu Tuchel?
Also erstmal zu der Sache, die Max angesprochen hat. Ich glaube, so schlau ist er. Er hat zu fast allen Spielern Kontakt aufgenommen. Nach der EM mit allem mal kurz gesprochen, eine WhatsApp geschrieben, weil er weiß, er muss sie ins Boot nehmen. Auf der anderen Seite, die Mannschaft hat, glaube ich, nach der letzten Saison auch nicht viele Argumente. Also die muss liefern, egal welcher Trainer da nun steht. Weil ohne Titel war es einfach eine Katastrophensaison. Wenn du mich jetzt fragst, wie Kompany ist, für die Bayern-Bosse ist er, glaube ich, ein Geschenk nach außen, weil er in den Pressekonferenzen sehr, sehr neutral antwortet. Also er hat gleich am Anfang klar gemacht, am Tegernsee im Trainingslager, Transfers würde er nicht kommentieren, einzelne Spieler würde er nicht kommentieren. Also diese Gefallen, die uns Thomas Tuchel getan hat, früher schon Pep Guardiola, Thiago oder nix, es war ja immer für uns was dabei. Kompany verhält sich komplett im Sinne des Vereins, vielleicht auch, weil er natürlich sehr dankbar ist, diesen Job bekommen zu haben. Aber für die Bayern-Bosse ist diese Art der Außendarstellung, glaube ich, ein Geschenk.
Lothar, hat Kompany die Bayern im Kreuz?
Ja. Weil er die Menschlichkeit mitbringt, was wir gerade gehört haben. Er kommentiert diese Sachen nicht nach außen. Er spricht sie auf Augenhöhe mit den Spielern an, weil er kann nicht. Er ist zwar der Trainer, aber trotz alledem sind es ja gestandene Spieler, sind Weltmeister dabei, sind Champions League-Sieger dabei, Spieler, die für den FC Bayern Geschichte geschrieben haben. Ja, und dann kannst du nicht als Trainer kommen und sondern du nimmst sie mit ins Boot. Aber du nimmst alle mit ins Boot. Das, was Alonso letztes Jahr in Leverkusen gemacht hat, nämlich von der Nummer 1 bis zur Nummer 25, alle mitgenommen, das, glaube ich, versucht er auch mit dieser Art und Weise hinzubekommen, dass er jedem Spieler irgendwie das Gefühl gibt, dass er wichtig ist. Und ich glaube auch noch, dass ein Goretzka für Bayern München wichtig werden könnte.
Warum?
Weil er die Qualität hat. Ja, Gnabry war ja auch schon abgeschrieben, war ja auch vor 5 Wochen hier von den Kollegen der Bild-Zeitung, war ja auch schon ein Verkaufsobjekt. Und jetzt macht er das entscheidende Tor. Coman war eigentlich schon halb verkauft. Alle weg. Die haben alle hohe Qualität. Du musst sie nur mitnehmen.
Aber bei Goretzka hat man den Eindruck, der Club will ihn nun wirklich loswerden.
Ja, aber der Goretzka hat einen Vertrag bis 2026. Max hat es ja dann auch so im Endeffekt nach außen dargestellt. Ja, wir akzeptieren auch die Verträge, aber ihm ist anscheinend schon nahegelegt worden, sich einen neuen Verein zu suchen. Aber dieser Goretzka hat eine enorme Qualität, die vielleicht in dieser Mannschaft kein anderer auf dieser Achterposition hat. Box-zu-Box-Spieler hat auch große Sympathie in der Mannschaft, bei seinen Kollegen. Und das ist wichtig. Bayern München, habe ich irgendwann vor 2 Jahren mal gesagt, dieses Mir-Samir-Gefühl ist in München weggegangen. Vor 2, 3 Jahren. Nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. Und das lebt man jetzt wieder und das macht Bayern gefährlich.
Aber lebt man das jetzt, indem man mit Goretzka so umgeht, wie man umgeht?
Goretzka, man hat ihn nahegelegt. Wir haben 5 Spieler auf dieser Position, 2 Spielen. Es ist einer zu viel. Natürlich sagt man es den Spielern. Und es ist auch fair und normal, dass man sagt, hör zu, es könnte schwierig sein für dich, vielleicht deine Ziele, auch Nationalmannschaft, vielleicht nicht zu erreichen, wenn du bei uns sehr häufig auf der Bank sitzt. Aber wenn Goretzka keinen Verein bis zum 31. jetzt gefunden hat, dann wird er seine Chance bekommen, wenn er abliefert im
Training. Und wird wichtig sein.
Und könnte für mich enorm wichtig werden.
Bevor wir das Thema Goretzka noch größer anfassen, wollen wir bei Max noch mal nachfragen. Das ist natürlich ein großes Reizthema. Der Umgang auch der Bayern eben mit Leon Goretzka, der ja über Jahre eigentlich sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert hat und der jetzt absoluter Verkaufskandidat ist. Wie wird das gesehen?
Ja, das hat hohe Wellen geschlagen. Also es gab zwei Lager, so kann man es, glaube ich, sagen. Einmal die Fußballromantiker, die gesagt haben, so kann man nicht mit einem verdienten Spieler umgehen, schon gar nicht beim FC Bayern. Auf der anderen Seite ja eher die Pragmatiker, die gesagt haben, okay, jemand, der zwischen 16 und 18 Millionen Euro im Jahr verdient und nur Mittelfeldspieler Nummer 4 oder 5 ist, den darfst du nicht auf der Gehaltsliste haben. Nach den gerade eben gesehenen 90 Minuten gibt's aber einen neuen Trend und der geht zur Innenverteidigung. Goretzka Dier wird hier gefordert. Goretzka hat im Testspiel gegen Zürich unter der Woche in der Innenverteidigung die Chance bekommen, hat das gut gemacht. Und ja, auf Upamecano und Kim sind die wenigsten von Ihnen da draußen scharf in der Innenverteidigung beim FC Bayern. Einer geht noch weiter, sagt, Goretzka wird gesetzter Innenverteidiger sein Ende September. Nennt also auch ein Datum. Das hält die Runde davon.
Ja, steile und gewagte These. Wie siehst du die Zukunft von Goretzka?
Ja, ich habe ja eine Bochumer Nähe. Ich fürchte, wenn ich das Gehalt gehört habe, wird es für den VfL nichts werden. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich habe ihn früher auf Schalke schon gesehen in seiner Anfangszeit. Für mich ein toller Fußballspieler. Ich weiß nicht so hundertprozentig genau, was beim FC Bayern passiert ist, warum sie ihm jetzt sagen, bitte geh doch so schnell, wie es geht. In der Innenverteidigung weiß ich aber nicht, ob er da richtig aufgehoben ist, ob seines Spielstils, ob er sich da anpassen kann. Ich sehe ihn auch klar als Box-to-Box-Spieler auf der 8 und eigentlich auch mit der Qualität. Ja, klar. Natürlich.
Dynamik. Ne? Max, wie siehst du das?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, aber geht der Verein schlecht mit Goretzka um? Ich finde es völlig, also ich habe es anders erlebt, mit Trainingsgruppe 2 und sonst was, wenn man einen Spieler nicht mehr haben will, jemandem zu sagen, dass er sich vielleicht einen neuen Verein oder sich vielleicht umschauen sollte, finde ich komplett legitim. Ich meine, das ist doch das, was wir alle fordern, den ehrlichen Umgang mit Spielern und den Leuten zu sagen, es wird schwer für dich dieses Jahr. Was er daraus am Ende macht, das kann ich nicht sagen, das muss er selber entscheiden. Ich glaube, er will versuchen, auf den WM-Zug noch aufzuspringen. Und dafür wird es dann vielleicht schwierig, beim FC Bayern zu bleiben. Aber am Ende ihm zu sagen, wir planen anders. Wir haben zwei Spieler, wir haben mit Pavlovic jemanden, der von hinten rankommt, den wir als jungen Spieler entwickeln wollen, dem wir die Chance geben wollen, finde ich völlig legitim. Und das muss man als Spieler dann auch akzeptieren. Ist, wie es ist. Der Fußball ist
kommt aber irgendwie so ein bisschen plötzlich. Er hat ja nicht plötzlich schlecht gespielt.
Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht hat der Pavlovic in der Vorbereitung wieder eine überragende Vorbereitung gespielt. Oder der Trainer hat einfach gesagt, ich setze mehr auf Pavlovic. Und vielleicht, ja, Konrad Leimer sieht er vielleicht auch noch vor.
Oder Kimmich wieder zentral.
Genau, na, da sind wir nicht drin. Wir haben selber nicht mit ihm gesprochen. Deswegen können wir das nicht beurteilen. Aber am Ende ist das Fußball ein schnelllebiges Geschäft. Und so ist es im Fußball. Manche Spieler müssen früher gehen und manche später.
Also genau diese Worte mit der Trainingsgruppe 2 hat, glaube ich, auch Max Eberl in den Mund genommen und gesagt, so etwas wird es beim FC Bayern nicht geben. Und den Umgang finde ich eigentlich auch in Ordnung. Also ich glaube, es wurde Goretzka in Korea gesagt von Eberl, dass nicht mit ihm geplant wird. Eine faire Art und Weise, weil man hat 4 Mittelfeldspieler, die vor ihm stehen.
Aber warum in dieser Vehemenz? Also will man ihn von der Gehaltsliste bekommen?
Klar, man wollte einen Umbruch. Man hat Gehälter, die man nicht mehr in der Gänze zahlen will. Das wurde auch offen kommuniziert. Das war jetzt auch bei De Ligt natürlich ein Thema, das mit reingespielt hat. Und er ist eben der übrig war im Mittelfeld. Also Leimer verdient nicht so viel. Pavlovic kommt aus dem eigenen Stall. Bei Kimmich hat man sich doch entschieden, man baut auf ihn. Und dann hat man Palinha, der gekommen ist. Und dann war eben Goretzka, der noch über war, so bitter das klingt. Aber Goretzka selber hat ja nie an einen Abschied gedacht. Also der hat gesagt,
ich habe auch gehört, er bleibt.
Und bei Tuchel, ich erinnere mich, wir waren in Tokio und dann war er bei der zweiten Mannschaft, also bei den Jugendspielern, auf einmal der Kapitän dieser Mannschaft. Das war auch eine Art von Demütigung für ihn. Aber er hat gesagt, ich mache weiter. Und am Ende ist er, glaube ich, auf 42 Pflichtspiele gekommen in der vergangenen Saison.
Er war dann zumindest im ersten Spiel bei Werder Bremen in der ersten Elf gestanden, neben Kimmich auf der Doppelsechs.
Ja, genau.
Mich wundert tatsächlich einfach nur die Genese. Wo kommt das plötzlich her? Ich meine, die Politik verstehe ich, den Umgang finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde das auch völlig legitim von einem Verein zu sagen, wir planen anders. Da frage ich mich halt so ein bisschen, warum planen sie dann plötzlich ohne Leon Goretzka?
Ich fand, dass dann Rui Völler schon einen ganz schönen Schritt nach vorne gegangen ist, wo ihm auch einen Wechsel nahegelegt hat, weil am Ende muss es Goretzka entscheiden. Und wenn er glaubt, er setzt sich durch bei den Bayern und macht seine Spiele, dann ist das sein gutes Recht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, egal ob Goretzka bleibt oder wechselt, würde das bei der Nationalmannschaft schwer haben, weil Nagelsmann, ich glaube Max, du hast auch mal beim DFB sowas mitmachen müssen, wenn eine Grundsatzentscheidung getroffen wurde, dann hat man es danach vielleicht schwer, nochmal zurückzukommen. Ich glaube, die ist bei Nagelsmann und Goretzka auch ziemlich deutlich so gefällt.
Was würdest du Goretzka empfehlen?
Er ist alt genug, er ist kein 18-jähriger Spieler. Er wird schon wissen, was er macht. Vielleicht war auch gar kein Angebot in dieser Größenordnung da. Natürlich will ihn Bayern vom Gehalt, von der Gehaltsliste haben, 18 Millionen. Aber die verdient endlich einen Gnabry, die verdient einen Coman. Das war so eine Zeit, wo Hernandez geholt worden ist. Da hat sich so rumgesprochen, dass er so um die 20 verdienen sollte, 20 Millionen. Und dann sind natürlich bei den nächsten Vertragsverlängerungen das Management eines jeden einzelnen Spielers gegangen. Hernandez kommt mit einem Kreuzbandriss an, verdient das. Unser Spieler hat dreimal die Meisterschaft gewonnen, die Champions League. Also wollten wir auch in dieser Schublade ein bisschen dabei sein. Und so kamen eben diese Gehälter zusammen, die vor allem den jetzigen Bayern-Verantwortlichen ein Kloß im Hals ist.
Gut, aber ich nehme mit, dass Lothar Matthäus glaubt, dass das durchaus noch was werden kann. Und auch Max Kruse, weil einfach im Profigeschäft die Dinge sich dann doch immer wieder mal unerwartet entwickeln und drehen, bitte.
Bei Coman, glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also Goretzka, ganz klar, der bleibt. Bei Coman, glaube ich, könnte die nächsten Tage...
Wohin?
Ich weiß nicht, wer sein Gehalt zahlen kann. Das ist nicht ziemlich hoch und da Paris könnte es, aber will er nicht unbedingt machen. Eventuell ja dann Richtung neues Geld, Richtung Scheichgeld. Wenn er den Schritt schon machen möchte, die könnten es zumindest zahlen.
Also Saudi-Arabien meinst du?
Zum Beispiel.
Bei Bayern ist immer was los. Das ist auch am ersten Spieltag. So, wir sprechen gleich über den Meister, der mal wieder Last Minute gewonnen hat, gleich zum Einstieg in die neue Saison und auch über Borussia Dortmund. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und haben natürlich auch noch ein bisschen weiter gesprochen. Wovon träumt, habe ich eben so mit einem Ohr gehört, der VfL Bochum?
Goretzka-Kramer. Ja, das wäre ein Mittelfeld.
Ne? Das wäre mal. Ja.
Ne? Dann schießen sie nach Europa.
Ist aber eher unrealistisch.
Ja, also Goretzka, wie ich gesagt habe, das Gehalt können sie, glaube ich, nicht stemmen.
Aber du hast Verständnis oder hättest Verständnis für Goretzka, wenn er bliebe, ne? Bei dem, was man so über das Gehalt kolportiert.
Ja, genau. Wir haben ja eben schon ausführlich drüber gesprochen. 16, 17 Millionen. Welcher Verein kann das zahlen, außer einer der Top-Vereine in jeder Liga? Von daher, ich könnte es durchaus verstehen. Andererseits, man will ja auch immer spielen als Fußballer. Von daher, ich glaube, wenn er ein bisschen verzichten müsste, dann würde er vielleicht sich... umschauen nach einem anderen Verein, wenn es dann doch zu viel ist, dann sagt er, er versucht es einfach in München.
Wir schauen auf den deutschen Meister, der seine Premiere in dieser Saison am Freitag erfolgreich in letzter Minute, Kai Dittmann, gestaltete.
Als hätte es die Pause nicht gegeben. Wieder Wahnsinn, wieder spät und wieder jubelt am Ende Bayer Leverkusen. Der Meister in Rot ohne Neuzugang in der Startformation ging in der 12. Minute in Führung. Ein Wahnsinnstreffer von Granit Xhaka, 129 km/h. Zweimal Alupech danach noch für die Werkself, die in der 38. durch Wirtz Gladbach zu passiv 2:0 in Führung geht. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Kleindienst wurde vom VA kassiert. Der trifft hier Hinkapier, kein Tor. Im zweiten Durchgang dann Gladbach, Freistoß Stöger, Itakura und Elvedi mit dem Anschluss in der 59. Minute. Und die Gastgeber machten weiter. 5 Minuten vor dem Ende, der neue Stöger, der neue Kleindienst, Ausgleich. 10 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, dann ein VA-Eingriff. Itakura gegen Adli, es gab Strafstoß. 90+11, Wirtz gegen Omlin im zweiten Versuch. Leverkusen macht einfach da weiter, wo sie als Meister aufgehört haben.
Woher kommt diese Stärke, so diese Last-Minute-Stärke von Bayer Leverkusen? Der Trainer hatte gesagt, trainieren tun wir es nicht.
Ich glaube an sich selbst. Ja. Ein guter Trainer, dem auch alle folgen. Und dann vielleicht machen wir ein bisschen Glück und der Videoschiedsrichter am Ende.
Würde ich mir gleich sprechen, Lothar. Wie haben die Leverkusen es geschafft, diese Qualität der vergangenen Saison, als sie allein in der Bundesliga, habe ich mir aufgeschrieben, 6-mal entscheidende Treffer nach der 90. Minute erzielten und in der Europa League 5-mal, also in die neue Saison herüberzubringen?
Natürlich das Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen holt man sich durch Siege, durch gute Atmosphäre. Und natürlich, wenn es dann so 2-3-mal geklappt hat, dann weiß man kann es. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Der Elfmeter war ja dann auch noch Glück, dass Florian den Ball danach noch reinmacht. Aber sie haben sich auch nach dem 2:2 im Endeffekt haben sie sich auf ihre Qualität verlassen. Sie sind nicht nervös geworden. Sie haben wieder Ballbesitz gespielt. Sie haben die Gladbacher hinten am eigenen Strafraum im Endeffekt in die Enge gespielt. Und dann kommen sie natürlich mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrer Passqualität in diese Zone, wo sie gefährlich waren. Sie hatten vorher auch noch zwei Chancen, wo sie vielleicht schon das 3:2 machen können. Dann hilft natürlich auch mal der Videobeweis. Aber da muss man ja auch erst mal hinkommen in diesen Zweikampf. Und dann entscheiden eben diese Hundertstel Sekunden zu früh, zu spät und so weiter. Und daran glauben die einfach. Und die haben vor allem brutale Geschwindigkeit da vorne.
Lothar, man hat ja den Bayern früher auch nachgesagt, das Bayern-Dusel. Aber viele Spiele in letzter Sekunde entscheiden zu können, was auch mit Qualität zu tun hat. War das damals bei euch im Kopf zu wissen, wir können es zur Not mit der letzten Aktion auf unsere Seite ziehen?
Ja, auf jeden Fall wussten wir das. Aber ich glaube auch was anderes zu Leverkusen noch. Die haben ja den meisten Ballbesitz in der letzten Saison gehabt. Und dann wird der Gegner ja auch ein bisschen müde gespielt. Und die letzten 10, 15 Minuten, warum fallen da die meisten Tore? Weil der eine irgendwo ein bisschen, ja, kommt die Müdigkeit auf. Und dann passieren Fehler. Die werden von Leverkusen aufgenutzt. Die legen sich den Gegner vielleicht so ein bisschen auch zurecht. Wenn du, sagen wir mal, 65% Ballbesitz hast und der Gegner läuft und die spielen ja 7, 8, 900 Pässe im Spiel, das heißt für den Gegner viel laufen. Und irgendwann ist der Akku dann eben nicht mehr voll wie in den ersten 20 und 30 Minuten. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Ziel von Leverkusen, den Gegner auch müde zu spielen, dann ihre Qualität noch besser zum Tragen kommt.
Können Sie sich darauf verlassen im Laufe der Saison?
Das wird sich zeigen, aber ich glaube, die Brust wird natürlich immer breiter. Mit jedem Spiel, was du in der letzten Minute vielleicht entscheidest oder in der letzten Minute noch ein Tor machst, das wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Du gehst auf den Platz, auch wenn es dann mal nicht läuft, du kriegst zwei Gegentore. Du sagst dir, Jungs, wir haben so oft in der letzten Minute ein Tor gemacht. Warum sollte das nicht heute wieder passieren? Und so spielst du dann auch. Und das bringt natürlich dann ein bisschen auch was mit, ein bisschen an Selbstverständlichkeit. Und ja, ob sie sich jetzt die ganze Saison darauf verlassen können, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass sie es dieses Jahr schwieriger haben werden. Das hat man jetzt auch gegen Gladbach schon gesehen. Die Gegner schlafen nicht. Also die stellen
auch
sich
gegen
auch
Stuttgart schon im Super.
Genau, aber die stellen sich natürlich auch auf Leverkusen ein. Die analysieren Leverkusen. Und ich glaube, dass Leverkusen dieses Jahr mehr Gegenwehr kriegen wird.
Ist das Thema Umgang mit Erfolg spannend? Also ich meine, Leverkusen hat das erste Mal seit überhaupt die Meisterschaft geholt, das Double geholt. Und das könnte ja bei Spielern durchaus dazu führen, dass man gar nicht bewusst, aber doch unbewusst sich so 2-3% zurücknimmt. Wie erhält man sich diesen Hunger?
Also ich glaube, das könnte beim FC Bayern passieren, weil die schon so viele Titel gewonnen haben.
Die haben es immer wieder geschafft.
In Leverkusen, ne? die letztes Jahr da die Titel geholt haben, die haben jetzt noch nicht so viel erreicht an Titeln, sage ich mal, in ihrer Karriere. Von daher glaube ich nicht, dass da irgendwelche Prozentpunkte weggehen. Und ich glaube, sie haben mit Xavi Alonso auch einen Trainer, der das Thema gar nicht aufkommen lassen wird.
VAR-Eingriffe waren auch ein Thema. Du hast es eben auch schon so off-record schon mal angesprochen. Das war generell jetzt auch ein Thema an diesem Wochenende. Schauen wir vielleicht mal auf die Situation kurz vor Schluss, die den Elfmeter nach sich gezogen hat. Grundsätzlich kann man sagen, das waren diskutable Entscheidungen. Das war eine Entscheidung, die man so hätte geben können. Die entscheidende Frage beim VAR-Eingriff ist aber immer, war das eine glasklare Fehlentscheidung? Eigentlich das Kriterium für den Eingriff. Wie siehst du es?
Ganz schwierig. Ich habe gestern im Stadion in Dortmund auch sehr kontrovers mit Kollegen darüber diskutiert. Es werden hier halt Perspektiven gezeigt. Ne? Und es gab eine Perspektive, wo ich auch sofort gesagt habe, Itakura hat den Ball gespielt, ganz klar. Dann drehst du die Kamera und dann siehst du ganz klar, dass Adli den Ball weglegt und Itakura ihn trifft. Und dann ist es ein klares Foul. Und wenn der Schiri das nicht sieht, ist es eine klare Fehlentscheidung. Im Strafraum ist das dann auch eine spielentscheidende Fehlentscheidung. Aber man braucht halt wirklich seine 3-4 Perspektiven, um das überhaupt mal erst als klare Fehlentscheidung zu identifizieren. Und dieser Weg, der ist mir zu lang. Ja, der Schiri hatte klare Sicht darauf. Er hat sofort gesagt, nein, es ist nichts, wir spielen weiter. Und es gibt auch genug Kollegen, die sagen, selbst aus den Bildern, nee, das ist eigentlich, Itakura berührt den Ball doch und dann ist es kein Foul. Also mir ist der Weg der Entscheidung zu lang. In diesem Fall hat der Schiri eine klare Meinung sofort gehabt und in dem Fall wäre ich dabei geblieben.
Ja, ich glaube, dafür für diese Szene zum Beispiel musst du selber Fußball gespielt haben. Ich wäre auch, war ist ja immer ein Thema. Jedes Wochenende, das wird auch immer so bleiben, weil Menschen einfach verschiedene Wahrnehmungen haben. Aber das
war jetzt übrigens sehr schön.
Ja.
War und Wahrnehmung.
Oder?
Perfekt.
Aber das ist eine ein hundertprozentiger Elfmeter.
Sagst du als Stürmer, natürlich.
Da gibt es keine Diskussion, das spielt nicht
in der dritten Einstellung ist es ein hundertprozentiger Elfmeter. Den ersten beiden...
Ja, aber dafür gibt es ja den VAR.
Genau,
genau, richtig. Für solche Sachen. So, und beim ersten Tor von Gladbach zum Beispiel hätte ich nicht abgepfiffen.
Echt nicht?
Nein. Oh. Also, er springt ja schon rein und dann trifft er ihn halt ein bisschen hinten, aber... Also der... Ja, das ist für mich zum Beispiel eine Situation, das ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung, da das Tor laufen zu lassen. So, weil er springt ja schon mit dem rechten Fuß einfach nur nach vorne und wird dann ein bisschen hinten an der Hacke berührt. Aber also das jetzt als hundertprozentige Fehlentscheidung zu sehen, halte ich dann für ein bisschen schwierig. Deswegen, ich wäre wirklich Fan davon.
Außerdem ein wunderschönes Kopfballtor.
Ja, ich wäre wirklich Fan davon zu sagen... einfach um es ein bisschen transparenter zu machen, setzt in den Keller jemanden, der schon mal Bundesliga gespielt hat.
Ja, würdest du es denn machen? Ja, also ich kenne ganz viele Profis, die sagen, man müsste.
Es ist wie im Fußball, wenn das Angebot stimmt, bin ich dabei.
Nein, aber es ist doch so, also wenn du jemanden hast, der früher selber Fußball gespielt hat, der das alles aus einer anderen Perspektive sieht, dann hast du einfach den Input, den auch die Schiedsrichter, auch wenn sie das 15 Mal sehen, manche Situationen, dass sie sind jetzt andere Situationen, aber es gibt ja auch Situationen, wo wirklich 5 Minuten überlegt wird und da, finde ich, brauchst du einfach jemanden, der selber Fußball gespielt hat, der das ein bisschen besser einschätzen kann. Und wenn so einer noch dazugezogen werden würde, glaube ich, würde das dem Fußball gut tun.
Ich finde aber um eine Glaskanne... Es wird keine Diskussion geben im Keller von Köln. Ne? Ja, genau. Der ehemalige Profi, mit dem der von der Schiedsrichterseite kommt. Ja. Da wird da schon diskutiert.
Das ist gut, dass ich beides bin. Ehemaliger Profi und ehemaliger Schiedsrichter.
Ach, von daher geht's. Schiedsrichter?
Ja, Schiedsrichterkurs hast du auch gemacht.
Ja, das passt doch da.
Ja, bei mir... Ich komme ja aus der Nähe von Augsburg und halte es dann doch öfter mal mit den Augsburgern bei aller Neutralität. Und wenn ich die Entscheidungen gestern in Augsburg sehe,
das Handspiel.
Handspiel bezüglich, und ich meine, ich war bei Deutschland-Dänemark im Stadion und da bekommen die Deutschen diesen Handelfmeter, weil halt irgendwie der Ball leicht von der Hand, weil ein Chip im Ball ist, kann man das nachvollziehen, abgefälscht wird. Das ist quasi gestern die identische Szene
da haben
beim
wir
Spiel der Augsburger. Ich glaube, der Jung kommt an den Ball. Natürlich verschafft jetzt keinen großen Vorteil und ist keine große Absicht, aber es ist halt ein Handspiel, genau wie es vom Dänen war. Und jetzt machen wir seit Jahren, jeden Tag wahrscheinlich nicht viel anderes in unserem Berufsleben, als uns mit Fußball zu beschäftigen. Und wenn uns jemand fragt, warum ist das eine Elfmeter und warum ist das kein Elfmeter, dann kann ich nur sagen, keine Ahnung.
Ja, das ist mein Problem damit. Er ist nicht ausrechenbar. Ich kann bei solchen Entscheidungen vorher nicht wirklich sagen, wie pfeift er das denn jetzt? Also gerade bei Handspielen sowieso, aber auch bei den V-Spielen. Und das stört mich so.
Bei der Szene in der ersten Wiederholung, das siehst du, dann denkst du an das Spiel von den Deutschen gegen Dänemark und sagst, klar, Elfmeter, brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann schaut er sich's an und dann sagt er, kein Elfmeter.
Ich war erschrocken, ich habe die Szene noch nicht gesehen. Ich dachte, er hat Elfmeter gegeben. Also, ja, es ist Wahnsinn. Aber das ist ja, es war ja klar, dass das, es ging ja auch beim VAR nur darum, dass der Fußball vielleicht ein bisschen fairer wird. Also das ist jetzt nicht, dass wir keine Diskussion mehr haben werden, das wird es nicht geben. Also es wird es immer geben, weil Menschen machen Fehler, auch Schiedsrichter, auch die im VAR-Keller, von daher...
Das Ding ist ja, du kannst ja auf ein Modell umswitchen, wenn du sagst, es gibt eine Challenge wie im American Football.
Gleich komme ich sofort zu. Ich will einmal noch ein Zitat von Knut Kircher, dem neuen Schiedsrichterchef, einflechten, der eigentlich gesagt hat, die sogenannte Entscheidungsqualität auf dem Rasen, also direkt, die müsse sich verbessern. Und das ist jetzt so natürlich nicht der Fall gewesen. Das hat er heute bei Sport1 gesagt. Ich habe mir gedacht, coole Abwehraktion, toll geklärt, und war dann auch erschrocken, als wenig später diese Unterbrechung kam. Das bezog sich auf das Spiel in Gladbach. Also da kann er nicht zufrieden sein. Und jetzt, was wäre die mögliche Lösung? Das wird diskutiert und, so wie ich gehört habe, durchaus auch etwas offener, nämlich eine mögliche Challenge. Also man würde einer Mannschaft das Recht einräumen, ein-, zweimal, wie auch immer, sozusagen die Hand zu heben und zu sagen, das wollen wir überprüft haben, wenn man Recht hat oder wenn die Entscheidung...
Ja, dann kriegst du diese Bilder serviert, die von dem Elfmeter in München-Gladbach...
Und dann ist es doch dasselbe.
Dann habe ich doch das gleiche
Problem. Ja, aber dann kann kein Verein mehr sagen, wir hatten nicht die Möglichkeit. Du würdest in gewisser Form die Verantwortung delegieren.
Also nimm das Augsburg-Beispiel, und die haben ja auf der Bank natürlich ihr iPad. Sehen diese Szene, gestern auch. Ja? Der Torup sagt sofort, Elfmeter, ganz klar, siehst du ihm an. Dann macht er die Challenge und dann am Ende gibt es keinen Elfmeter.
Eben.
Also, dann hast du noch viel mehr Diskussionen.
Also. Würde aber in Gladbach hätte es zwei der Situationen gegeben, wo es hätte funktionieren können, aber der Punkt ist komplett nachvollziehbar und begründet.
Ja, bei Gladbach sind Szenen vom VAR gezeigt worden, wo zur Diskussion angeregt haben. Also eine hundertprozentige Entscheidung, sowohl bei der Kleindienstszene als auch da kurz dann vor Ende bei dem Elfmeter. Das waren Szenen, wo wir ja diskutieren. Und wenn du eine Challenge machst als Trainer, dann wird es genauso diskutiert. Freilich sieht ein Trainer genauso, was wir sehen oder was der Schiedsrichter mal nicht sieht. Und der VAR sieht es, der hebt dann die Hand, weil, wie gesagt, ja, sitzt dann mit dem iPad draußen. Ach, da war doch ein Kontakt, Hand hoch. Schiedsrichter schaut sich an und sagt, es war kein Kontakt. Also werden wir wieder eine Diskussion haben.
Nein, das ist ja, wir müssen ja auch die Kirche im Dorf lassen. Also wir wollen ja auch ein bisschen noch, Fußball lebt doch von der Emotionalität. Ja. Wenn wir jetzt noch mehr Challenges einbauen, Leute, dann spielen wir irgendwann von 15:30 bis 18:30. Also das ist doch, dann hat doch mit Fußball dann nicht mehr viel zu tun. Also weder für uns noch für Fans. Wir wollen ja auch so diskutieren. Das ist ja, also ich finde, dann wird dem Fußball alles genommen.
Das ist vorläufig ein gutes Schlusswort für ein Thema, das uns definitiv begleiten wird in dieser Saison. Wir wollen jetzt auch sprechen über Borussia Dortmund, über das Debüt von Nuri Sahin und Max Zielke in dem Fall, hat sich mit dem Jahr 2005 beschäftigt, in dem Nuri Sahin seinerzeit sein Debüt als Spieler gab. Und lieber Max, da bist du. Was passierte denn noch in 2005, damit wir mal so eine Vorstellung haben bei dieser Zeitreise?
Ja, 19 Jahre ist es her, gar nicht viel Zeit, um sich so einen Lebenstraum zu erfüllen, vom Spieler zum Trainer zu werden. Trotzdem ist seitdem einiges passiert, die Welt sah noch ein bisschen anders aus. Wir haben das mal versucht, grafisch abzubilden, so ein paar einschneidende Ereignisse aus dem Jahr 2005. Also wir sind Papst geworden, ich glaube, daran erinnern wir uns alle. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin geworden. Max Kruse, den sehen wir hier unten rechts, zusammen mit seinem heutigen Podcast-Buddy beim SC4 und Marsch Lande noch unterwegs gewesen. Lothar Matthäus war auch nicht untätig im Jahr 2005. Zum einen ungarischer Nationaltrainer, zum anderen nochmal das Fußballtrikot getragen und die Fußballschuhe geschnürt. Stadtpokal-Halbfinale mit Lok Leipzig, Elftligist. Ein Finale haben wir irgendwie nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Also es ist viel passiert im Jahr 2005.
Patrick. Hast du noch eine Erinnerung daran, Lothar?
Ja, es war so ein Aufruf der Sportbild und haben mich gefragt, ob ich noch mal so ein bisschen den Ostsport unterstütze, ein bisschen noch populärer mache. Und dann sage ich, naja, es geht ja noch einigermaßen. Welche Liga war es?
Elfte
Liga, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, natürlich springe ich ein. Wir haben gesagt, okay, wir machen da irgendwie ein Spiel. Die haben alle Spiele 12-0, 14-0 gewonnen in der 11. Liga. Und dann spielen die auf einmal ein Pokalspiel auf Kreisebene oder Stadtebene und spielen gegen eine Mannschaft, die drei Klassen höher gespielt hat. Also war es ein richtiger Fight. Das Endergebnis war nach 90 Minuten 1-0 für Lok Leipzig. Aha. Aber Stadion voll, tolle Atmosphäre, Bier nach dem Spiel in der Kabine, so richtig Kreisliga, oder Max?
Ich glaube, 11. Liga ist sogar Kreisliga.
Genau. Gut, also die weite Welt des Fußballs. Der Moderator 2005 übrigens zum ersten Mal Vater geworden. Also auch unvergesslich, logischerweise. Und jetzt wollen wir schauen auf das Hier und Jetzt. Oder auf das Hier und Gestern, um es ganz genau zu sagen, nämlich das Debüt von Nuri Sahin als Trainer beim BVB. Vinko Bečanić war nicht glanzvoll, aber effizient.
Sagt man nicht, das seien Spiele, wie sie Trainer am liebsten haben? Wo noch nicht alles klappt, wo Fehler gemacht werden, auf die man hinweisen, an denen man arbeiten kann, wo eine Mannschaft ihren Weg noch zu suchen scheint.
Ich habe es erwartet, dass wir vielleicht uns erstmal finden müssen. Aber das ist auch normal, wenn etwas Neues losgeht, die neue Saison losgeht.
Der BVB gestern mit wahnsinnig viel Ballbesitz, aber über die längste Zeit der Partie kaum mit klaren Offensivaktionen und gegen einen eingespielter wirkenden Gegner mitunter ohne nachhaltigen Zugriff. Zufriedenheit sieht anders aus.
Ist der BVB für seine Geduld belohnt worden?
Ich sag mal, wir sind im Spiel geblieben, als wir mussten. Sind ruhig geblieben, haben verteidigt, was wir verteidigen mussten, hatten das Quäntchen Glück.
So sah das aus, als Frankfurt die Führung liegen ließ. Glück für die Borussia. Und gleich anschließend der Gegenangriff mit Jamie Gittens. Nicht glücklich vorher mit seinem Platz auf der Ersatzbank, aber nach seiner Einwechslung mit dieser Reaktion. Und mit der Torschilderung in unverwechselbaren eigenen Worten.
Ich war in die 1-1 jetzt. Ich hatte das langsam gemerkt, gucken auf die Füße. Chip inside and bang. Far corner.
Bang. Ins lange Eck. So nämlich. Da drückt der Dortmunder Saisonpremiere einer seinen Stempel auf, der zwar jung, aber schon länger da ist. Die Neuzugänge noch nicht so auffällig. Aber dass der BVB mit den deutschen Nationalspielern Anton, Groß und Bayer, dazu mit Couto und vor allem Gerassi bemerkenswert gut eingekauft hat, wird niemand anzweifeln. Diese Mannschaft kann nur stärker werden. Und die Stärke ihres Trainers zeigt sich vielleicht schon darin, wie er sich zum großen Talent Paris Brunner äußert, den die Borussia hat gehen lassen.
Was erwartet man von mir, dass ich jemandem sage, okay, hier, damit du verlängerst, da spielst du in der ersten Elf. So läuft die Geschichte nicht.
Womöglich fiel es leicht, das Top-Talent Brunner ziehen zu lassen, weil man einen wie Jamie Gittens hat. Der 20-Jährige entscheidet gestern mit seinem Tor zum 2:0 ein Spiel, mit dem Nuri Sahin sehr glücklich gewesen sein dürfte.
Siege sind extrem wichtig, um einen Prozess zu beschleunigen.
Und dazu war es eines dieser Spiele, wie sie Trainer mögen. Noch einige Baustellen, aber das Ergebnis stimmt. So kann man schon mal starten in eine neue Saison.
Der Weg ist gleich wie Kimmich, Gündogan, Benito.
Viele loben, Jesko, die Kaderzusammensetzung. Du hast gesagt, langweilig. Warum?
Ja, ich finde halt, die Transferpolitik ist ein bisschen fantasielos, wenn du dem Vizemeister die besten Spieler wegnimmst, ne? Mit Anton und Gerassi.
Mit der Politik halt, ist Bayern München lange sehr gut.
Ja, absolut. Deswegen habe ich hinterher schon, kannst du ja sehr erfolgreich mit sein. Ne? Aber da brauchst du jetzt keine große Scouting-Abteilung für, um festzustellen, dass Gerassi viele Tore schießen kann und Anton ein guter Innenverteidiger ist. Ne? Aber insgesamt, finde ich, hat Sebastian Kehl oder haben sie beim BVB da gute Transfers getätigt, samt inklusive Trainer.
Und welchen Eindruck hast du von Nuri Sahin, der gestern sehr souverän gewirkt hat, auch bei euch am Tisch?
Genau das, souverän. Ich hatte ihn auf der Asienreise, die sie gemacht haben, am Anfang der Vorbereitung, hatte ich ihn als erster im Interview. Ganz klare Vorstellungen, ganz klare Ideen von Fußball, aber nicht nur vom Fußball, auch vom Umgang miteinander. Paris Brunner, ne, haben wir gerade angesprochen, auch im Film, da hat ihm der Umgang zum Beispiel nicht gefallen und da hat er ja dann auch das Bedürfnis, da nochmal ganz klar was zu sagen. Das machen Trainer ja auch selten, dass sie sich dann auch im Nachhinein nochmal so klar äußern, aber da hat er ganz klare Wertevorstellungen, die er dann auch in die Mannschaft einbringt, die bei der Mannschaft auch gut ankommen. Die Ansprache an die Mannschaft ist sehr gut.
Warum war es gestern ein bisschen schwergängig?
Ich hatte das Gefühl, er wollte das erste Spiel auf keinen Fall verlieren. Er hat nicht so sehr auf die Karte Offensive gewinnen gesetzt, sondern er hat ja drei Innenverteidiger drin gelassen, hat ja eigentlich Viererkette gespielt, aber in Ballbesitz ist dann Riasson ganz hoch gerückt, fast bis an den 16er. Das wäre eigentlich eine Rolle gewesen für einen offensiveren Rechtsverteidiger, wie ich finde, den du mit Couto ja im Kader hast. Aber diese Personalie hat mir schon gezeigt, dass er da wirklich eher die Sicherheit gesucht hat, gerade in der ersten Hälfte mit den Einwechslungen, gerade mit Jamie Gittens. Hat er dann natürlich wieder Impulse gebracht, auch mit Gio Reyna, erstaunlicherweise, die dann auch nochmal offensiv Impulse gesetzt haben.
Vince Barini war auch dann noch auf dem Platz gestanden, Dolle Grätsche ganz kurz vor Schluss, vor dem 2:0.
Mutig.
Ja. Und diese klare Linie von Sahin, das hat man ja an Niklas Süle gesehen. Niklas Süle ist das beste Beispiel für mich, was Sahin ihm vor oder am Ende der letzten Saison gesagt hat. Sagt er, wenn du eine Chance haben willst, ich stehe hinter dir, aber du musst mitmachen. Und Süle hat mitgemacht, gestern von Anfang an gespielt, 100% Zweikampfquote gewonnen, Benzibarini mitgenommen, Reyna mitgenommen, die ja in den letzten halben Jahr eigentlich keine Rolle mehr beim BVB gespielt haben. Transfers haben wir schon gesagt, tolle Transfers, ja, aber natürlich auch da viel Sand in Getriebe, vor allem in der ersten halben Stunde. Frankfurt 6:0 Eckbälle, zum Schluss 8:6 für Dortmund. Hat man gesehen, dass sie dann ins Spiel gekommen sind, haben auch mutiger nach vorne gespielt, sind dann mit Geschwindigkeit, gerade wie Gittens reingekommen ist, nicht nur wegen seiner Tore, das braucht Borussia Dortmund. Außengeschwindigkeit und vorne natürlich Adeyemi,
gegen die zwei Großen da hinten drin. Wenig zu sehen, kein Wandspieler, keiner, der die Flanken dann verwertet. Da hat natürlich dann so ein Füllkrug oder ein Haller in guter Form oder eben ein Kirassi hat da gefehlt. Und die Optionen haben sie in den nächsten Wochen, Monaten. Haller ist noch im Club. Moukoko ist wahrscheinlich das einzige Thema, was noch gelöst wird. Ich gehe davon aus, dass er verliehen wird in den nächsten 7 Tagen, solange die Transferperiode noch läuft. Und dann würde ich sagen, hat Borussia Dortmund einen Kader. Und ich habe ja nicht gesagt, Bayern München wird Meister. Borussia Dortmund, wenn alles funktioniert in Dortmund. Sie haben einen super Torhüter, sie haben 3 erstklassige Innenverteidiger, mit Süle jetzt dazugerechnet. Sie haben Geschwindigkeit auf den Außenbahnen, haben Erfahrung, die verloren gegangen ist mit Reus und Hummels, haben Erfahrung aber dazugenommen, haben nicht jetzt nur junge Spieler geholt wie in der Vergangenheit. Dortmund hat eine tolle Mannschaft.
Max, als ehemaliger Feingeist auch in der Offensive, geht dir das Fußballerherz auf, wenn du gerade so das 1:0 siehst von Gittens mit diesem Übersteiger?
Ja, es ist natürlich Weltklasse gemacht und der Junge hat eine Qualität. Ich halte auch sehr viel von Nuri Sahin. Ich bin gespannt, ob er diesen... Also er muss jetzt auch diesen Spielern, die diese Erfolgserlebnisse bringen, wie Bino Gittens, muss er natürlich jetzt auch einbauen. Also ich finde, sowas ist dann auch wichtig, Spieler zu belohnen. Ja, ich sehe es. Ist eine Weltklasse-Einzelaktion. Ich glaube, es wurde eben schon angesprochen, er wollte das erste Spiel zu Hause nicht verlieren. Ich glaube, das ist irgendwo auch verständlich. Trotzdem jetzt gerade fürs zweite Spiel, Bino Gittens macht 2 Tore. Den musst du jetzt auf den Platz bringen. Ist für mich keine andere Frage. Und ich glaube, dass du für das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Borussia Dortmund ein Titelanwärter sein kann, brauchst du einen fitten Guirassy. Weil ich glaube, du brauchst vorne diesen Spieler, der 2 Spieler binden kann, um einfach auch den Freiraum zu bieten für die 3, die da so drumherum spielen. Ja. Und wenn dann ein Sabitzer vielleicht noch auf die 6 fällt, glaube ich, ist die 6 auch ausgeglichener. Dann geht ein Julian Brandt vielleicht auf eine andere Position oder wer auch immer da noch ist. Vielleicht Bayer, den sie jetzt neu von Hoffenheim geholt haben. Ist auch ein Spieler, der viel Qualität hat, der sich aber auch erstmal in Dortmund durchsetzen muss. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird.
Spielen in Bremen am 2. Spieltag bei einem ihrer Ex-Clubs.
Ja, ich glaube, die ersten Wochen der Saison, bis Guirassy fit wird, ich weiß nicht, nach der Länderspielpause oder wann er wieder kommen soll.
Mitte September rechnen Sie eigentlich mit ihm. Er ist jetzt schon so im leichten Aufbautraining. Jetzt hast du noch ein Spiel, dann hast du die Pause, danach...
Einen richtigen Mittelstürmer gibt es halt im Moment nicht. Adeyemi ist, finde ich, keiner. Bayer ist ein super Transfer, aber auch kein echter Mittelstürmer. Also wie
aber er muss seine Position im Grunde noch finden, ne?
Wer?
Also Bayer.
Ich glaube, Bayer wird sie finden und wird sie mit seiner Qualität durchsetzen. Aber im Moment ist er noch schwieriger und er ist kein Mittelstürmer. Also wie gesagt,
eher eine zweite Spitze
gibt es im Moment nicht. Und
ja, über links kommend, ja.
Ja. Was sagst du, Max?
Ja, würde ich auch sagen. Also für mich auch kein Stürmer. Ist auch eher ein Spielgestalter, der natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit am Ball mitbringt. So, von daher Stürmer auf gar keinen Fall, genau wie Adeyemi kein Stürmer ist, der seine Stärke auch eher im 1 gegen 1 und in der Geschwindigkeit hat.
Wo ist eigentlich ein Matcher? Also er war gestern im Kader, also, das weiß ich. Oder ich, hast du eine Erklärung
ich
dafür,
dass er ganz, ganz, ich höre ihn immer gerne zu und hat ganz etwas Interessantes gesagt, weil ich es genauso sehe. Ja. Mir hat die Doppel-6 gestern nicht gefallen mit Emre Can und Groß. Die nehmen sich gegenseitig so ein bisschen den Ball weg. Ja, jeder versucht sich anzubieten, hinten bei den 3 Abwehrspielern den Ball zu holen. Da fehlt mir der Box-zu-Box-Spieler. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Sabitzer für mich, auch ein Matcher, weil du gerade auf den Namen Matcher kommst. Er hat es aber in Dortmund, hat er sich noch nicht durchgesetzt. War natürlich auch lange verletzt, dann hat er keine Spiele bekommen, keine Minuten, keine Einsatzzeiten. Aber er hat natürlich hohe Qualität, hat Talent, aber er muss es jetzt langsam auch zeigen. Er wäre für mich so ein Achter, haben sie auch als Bellingham-Nachfolger geholt, von der Spielweise her. Er hat große Schritte, Schnelligkeit mit dem Ball, gut ausgebildet. Das wäre so ein Achter. Und ich würde sagen, ein Groß oder ein Can auf der 6, ein Sabitzer oder ein Matcher auf der 8. Weil vorne habe ich die Geschwindigkeitsspieler, die auf der 10, auf der 7, auf der 11 spielen können. Ganz vorne habe ich den Haller noch, der ja am Anfang nach seiner schweren Krankheit sehr gut performt hat. Zurzeit weiß ich nicht, warum das er nicht so zum Zug kommt. Wäre für mich gestern in der Form, wie ich ihn kenne, eigentlich ein Spieler gewesen, der da vorne vielleicht für mehr Unruhe sorgen hätte können als Adeyemi.
Könnte ein Achter oder ist auf dem Markt im Moment, der aber mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu Borussia Dortmund geht. Goretzka.
Ja, das können wir ausschließen. Ja. Die Position ist dann
mehrfach besetzt. Was ist mit Matcher?
Ja, dem fehlt, also ich finde, ihm fehlt der Biss. Ne? Er hatte lange einfach körperliche Probleme, aber
ich finde halt, dem fehlt so dieses letzte, jetzt habe ich richtig Bock, mich hier auch reinzubeißen. Also was ich toll finde, seine Bewegung. Er kann halt wirklich mit dem Wackeln, kann er die Statik eines Spiels verändern. Nur das tut er halt viel zu selten.
Das ist doch eine tolle Herausforderung für den Trainer, so einen Spieler, wenn er schon die Qualitäten mitbringt, eben auch noch diese letzten 10-15% mitzugeben, die er vielleicht bisher vermisst. Vielleicht glaubt er gar nicht so an sich, dass er das in dieser Form machen muss. Max hat ja in Wolfsburg zusammengespielt, also er kennt ihn besser wie ich, aber ich, wo ihn gesehen habe, ich habe ihn auch mal bei der Nationalmannschaft gespielt, da hat er für mich tolle Ansätze gezeigt.
Ja, fußballerisch absolut. Also ich habe ihn zusammengespielt, auch menschlich ein super Typ, aber irgendwie immer mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber einfach diese Lockerheit, die dann vielleicht ein bisschen zu viel ist. Also ich meine, ich hatte auch eine Lockerheit, aber sobald es bei mir angefangen hat, sobald das Spiel gestartet ist, war diese Lockerheit weg. Und das, was ein Sabitzer macht, der ja auch ein Achter ist, aber der kämpft um jeden Ball, der läuft 13 Kilometer im Spiel. Also das sehe ich bei Felix Metscher leider auch nicht. Und da ist es so, diese Lockerheit kann er im Moment nicht haben, weil er muss sich reinbeißen, er muss dem Trainer zeigen, ich will hier absoluter Stammspieler werden. Und das ist mein nächster Anspruch. Und das, ich habe das Gefühl, er ergibt sich irgendwie in der Rolle als Backup.
Ich glaube, wichtig wird auch die Rolle von Emre Can. Also wir haben über Süle und das Verhältnis zu Şahin gesprochen, dass der eben klar gesagt hat, was er will. Und du hast es vorher schon gesagt, gestern im Stadion bei Emre Can, wenn er am Ball war, was nicht gelungen ist, schon so ein bisschen ein Murren der Fans. Mhm. Ich glaube, Şahin kann und sollte sich da vor den Kapitän stellen, weil sonst könnte das für Dortmund auch ein Thema werden. Ich meine, Can hat eine gute Rückrunde gespielt, er war im EM-Kader, also er hat jetzt keine schlechte Saison hinter sich oder kein schlechtes Saisonende. Da muss, glaube ich, auch für klare Verhältnisse gesorgt werden.
Da ist ein Politikum ein bisschen, diese Achter-Sechser-Problematik beim Borussia Dortmund. Du hast mit Pascal Groß eingeholt, der ist dein Anker, der ist dein Quarterback. Das siehst du auch wirklich im Spiel. Er verteilt das Spiel von hinten. Du musst halt schauen, dass du eine Ausgewogenheit daneben hinbekommst. Ob Sabitzer das sein kann, ob es dann nicht so offensiv wird, ist die Frage. Mit Can hast du natürlich einen, der auch Geschwindigkeit auch nach hinten mitbringt. Zweikampfhärte mitbringt, aber er verliert halt immer mal den ein oder anderen Ball im falschen Moment. Und das könnte ein Problem werden.
Aber wir fassen zusammen, Borussia Dortmund, und am Ende ist Fußball ein Ergebnissport, hat den Auftakt in die neue Saison erfolgreich gestaltet. Wir wollen gleich noch sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Man kann sagen, die WM 2014 ist jetzt auch endgültig Vergangenheit, spätestens nach dem Rücktritt von Manuel Neuer. Wer könnte die neue Nummer 1 werden? Wer wird möglicherweise der neue Kapitän? All das wollen wir gleich noch besprechen. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da steht ja Lothar, deutscher Rekordnationalspieler, fast zu einer Neuaufbau an. Also mindestens mal ein Umbruch. Kann, muss, soll Julian Nagelsmann jetzt zeigen, was so wirklich in ihm steckt?
Ja, freilich. Nach einem Turnier gehen meistens einige Spieler im Ruhestand, zumindest dann bei der Nationalmannschaft. Und da hat es natürlich große Namen jetzt gegeben. Müller, Neuer, Gündogan, Kroos, glaube ich, diese vier auf jeden Fall. Ja. Und viel Erfahrung weg, aber dafür auch wieder Platz für neue, jüngere Spieler, Geschwindigkeitsspieler. Und ich glaube nach wie vor, dass die Nationalmannschaft genügend Erfahrung hat mit den Spielern, die jetzt nachrücken, in diese Position hinein, in diese Führungsposition. Und ich habe jetzt keine Angst davor, dass wir 2026 wieder in der Vorrunde ausscheiden. Dafür hat die Mannschaft zu viel Qualität. Und es werden andere Spieler richten. Der Stegen, ein würdiger Nachfolger für mich, für Manuel Neuer, der ja jetzt vor einer Woche seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat. Hat ja schon vor der Europameisterschaft da eine lange Diskussion gegeben, pro der Stegen, pro Neuer. Julian Nagelsmann hat sich für Neuer entschieden. Jetzt hat er der Stegen für mich als ersten Nachfolger für Manuel Neuer. Im Mittelfeld haben wir große Spieler, gute Spieler, erfahrene Spieler, Spieler, die auch Charakter haben. Die jungen Spieler, Würz, Musiala, sind für mich keine jungen Spieler mehr. Die haben jetzt alle 30, 40 Länderspiele, zweites Turnier jetzt gespielt. Also ich will jetzt nichts mehr von einem jungen Musiala hören. Der hat 4 Jahre Bundesliga, entscheidende Tore, Meisterschaftstore geschossen für Bayern München, verzaubert die Fußballwelt mit seinen Leistungen. Also ich vertraue dieser Nationalmannschaft auch ohne die vier wirklich Spieler, die für den deutschen Fußball sehr viel geleistet haben, traue ich trotzdem ein großes und gutes Abschneiden bei der Weltmeisterschaft zu.
Sprechen wir über Manuel Neuer, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ist das eine kluge oder eine fast unumgängliche Entscheidung gewesen?
Naja, die Diskussion um ihn im Nationalmannschaftstor oder Ter Stegen, die ist ja immer lauter geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, dass es einfach auch an der Zeit war. Weil ich habe auch selber das Gefühl gehabt, für mich zu sagen, es ist langsam soweit, dass Manuel Neuer nicht mehr der Manuel Neuer ist, der vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren noch war. Und dass es irgendwann auch Zeit wird für einen Wechsel. So, und der Umbruch hat schon begonnen, schon vor der Europameisterschaft. Für mich war klar, dass es jetzt bei der Europameisterschaft nicht unbedingt ganz nach oben reichen wird, weil das einfach noch zu wenig Zeit war, um auch Julian Nagelsmann, dass er sich da eine Truppe formen kann. Aber zum Umbruch gehört halt auch sowas. Und ich finde, Marc-André Ter Stegen hat sich seit sehr, sehr vielen Jahren in den Dienst der Mannschaft gestellt und das auch irgendwo dann in meinen Augen mit der Leistung, die er auch bei Barcelona zeigt, verdient, Nachfolger zu
werden. Glaubst du, dass die Entscheidung von Neuer unumstößlich ist? Wir haben ja bei Kroos erlebt, dass es durchaus auch nochmal eine Wendung nehmen kann.
Also zum einen glaube ich, dass Julian Nagelsmann ähnliche Gedanken hatte, wie sie Max Kruse eben formuliert hat. Dass vielleicht da auch die volle Überzeugung gefehlt hat, Manuel Neuer nochmal zu überzeugen, weiterzumachen. Weil der Kontakt zwischen den beiden war, glaube ich, nach der EM kaum oder gar nicht vorhanden. Neuer hat Nagelsmann teilweise nicht erreicht. Und dann hatte, glaube ich, auch Neuer das Gefühl, dass es besser ist, Schluss zu machen. Das ist am Ende ein respektables Ende für alle Seiten.
Und wenn ich kurz dazwischen gehen darf, ich habe mit dem Umfeld von Neuer gesprochen. Und dort heißt es, es sei einzig und allein seine und seine souveräne Entscheidung.
Klar, er muss ja auch irgendwie zu dieser Entscheidung kommen. Von daher, glaube ich, gab es da schon ein paar Gedanken. Und sag nochmal die Frage zu Neuer.
Was haben wir denn jetzt gefragt? Ach, ob das unumstößlich sein muss oder ob es theoretisch in Richtung WM dann doch nochmal eine andere Wendung nehmen kann?
Also wer Neuer kennt,
über Glück gehabt.
Wer Neuer kennt, der weiß ja, dass der noch weiterspielen will und weiter und weiter und weiter. Ja. Und wenn er sich nicht nochmal verletzt, dann glaube ich bis 40 und 42. Und wenn wir vor der WM 26 im März die Situation hätten, dass Ter Stegen, was wir alle nicht wollen, verletzt wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass Manuel Neuer das Toni Kroos-Modell noch mal aktiviert.
Ruft ihn, und ruft aber dann Julian Nagelsmann ihn auch an? Ist er dann erreichbar?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, aber die beantwortest du uns doch jetzt.
Stand heute, glaube ich, nicht.
Okay.
Aber ich glaube natürlich.
Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass dieser Rücktritt von Neuer, so ist es ja auch klar kommuniziert, er wird morgen ein Interview im Kicker geben oder hat es gegeben, es wird morgen erscheinen, wo das auch sehr deutlich wird. Also das ist die Entscheidung, die eigentlich auch stehen soll. Kurz die Nachfolgefrage, natürlich Ter Stegen in der Pole Position, keine Frage. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die sagen, gehen wir gleich auf Alexander Nübel, der da nochmal 5, 6 Jahre jünger ist. Wäre das sinnvoll?
Ich würde ganz klar bei Ter Stegen bleiben. Für mich seit Jahren einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste deutsche Torhüter. Passt auch in den Spielstil von Julian Nagelsmann. Ich würde, also 2, 3 Jahre kannst du ja locker noch mit Marc Ter Stegen spielen.
Da kannst du ihn ja jetzt auch nicht umgehen. Also ich finde, dafür ist er einfach auch zu stark, dass du jetzt sagst, nee, wir gehen jetzt auf Alexander Nübel, der in meinen Augen in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist, dass er jetzt Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft sein könnte.
Also Ter Stegen wird die 1 werden, das ist entschieden. Und Nübel wird auch beim nächsten Lehrgang mit dabei sein. Kann dann wachsen, braucht aber noch Zeit, um sich zu entwickeln. Ich meine, der spielt jetzt erstmal Champions League in der Saison, muss sich da beweisen. Und die Zukunft gehört ihm oder kann ihm gehören, aber er ist noch nicht eine Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft.
Aber Ter Stegen ist 32, also ich rechne da mit 2 Turnieren auf jeden Fall. Also bis 36 Ter Stegen jetzt Kapitän in Barcelona geworden. Ja, Spieler, auch Persönlichkeit, auch in der Nationalmannschaft überragend gespielt. Bei den 2 Niederlagen gegen die Türkei und Österreich der Einzige, der im Endeffekt eine gute Form hatte. Sonst hätte man da noch höher verloren, diese 2 Freundschaftsspiele. Also für mich klar die Nummer 1. Aber Nübel dann wieder auf der Zeit, zum heutigen Zeitpunkt für mich der Nachfolger von Ter Stegen für die Turniere danach.
Wen würdest du zum Kapitän machen?
Kimmich, ganz klar. gibt es gar keinen, auch schon von der Länderspielanzahl, ich glaube dazu um die 90 Länderspiele. Er spielt auf einer Position, wenn er dann wieder zentral spielt, aber Philipp Lahm hat hinten auch rechts. Ich habe es immer gern, wenn ein Kapitän so im Zentrum spielt. Ja, also Torhüter war für mich nie ein, also auch als Trainer, Torhüter war ich immer so ein bisschen dagegen, soll auf dem Platz sein, soll die Mannschaft führen, der Torhüter von da hinten kann zwar Anweisungen geben den Abwehrspielern, aber nee, ich glaube, dass Joshua Kimmich der Nachfolger von Gündogan wird. Und danach gibt es natürlich noch einen Tah, einen Rüdiger, die dann die Stellvertreter werden könnten, die Persönlichkeit mitbringen, die Erfahrung mitbringen. Also ich könnte mir das so in diese Richtung vorstellen.
Aber du bist für Kimmich, wird das so kommen?
Ich gehe davon aus, also es hat ja Nagelsmann jetzt bei der EM auch festgelegt gehabt, dass der Stellvertreter von Gündogan Müller und dann Kimmich und Müller und Gündogan spielen nicht mehr. Kimmich hat die meisten Länderspiele, Kimmich hat eine zentrale Rolle. Es muss Kimmich werden.
So, und jetzt binden wir noch mal Max Zielke ein, der nämlich an den anderen Max die eine oder andere Frage vorbereitet hat. Max Kruse ist ja auch Social-Media-affin. Und ich vermute, Max, dass da die eine oder andere ganz spannende Frage aufgetaucht ist.
So ist es, definitiv. Wir haben es ja eingangs der Sendung schon erfahren von dir, Patrick. Max kickt noch in der Kreisliga A, Staffel 4, und zwar beim BSV Al-Derimspor 2. Da kamen ein paar Fragen auf. Ich habe sie mal zusammengefasst. Erstmal, Max, wie kommt diese Connection zu dem Verein, der jetzt nicht jedem geläufig ist, Al-Derimspor in Kreuzberg, Berlin?
Ja, ich muss erstmal sagen, es heißt Al-Derim.
Ja, okay.
Das tut, aber es kam durch Freunde. Also ich bin oft in Berlin, ich habe ja in Friedrichshain gewohnt früher, dadurch war ich auch oft im Stadtteil Kreuzberg und habe da den einen oder anderen kennengelernt. Und mit dem Trainer von dieser Mannschaft bin ich sehr gut befreundet. Und ja, der hat mich schon direkt nach meiner Karriere gesagt, komm, spiel bei uns. Und da habe ich erstmal ein bisschen Ruhe gebraucht. Aber am Ende habe ich gesagt, komm, ein bisschen Spaß haben mit vielen Jungs, die dann auch, mit denen ich auch täglich dann irgendwie zu tun habe. Ist ganz gut.
Ich habe mal auf transfermarkt.de geschaut bei den Kollegen. Die sagen, Kadergröße 16. Reicht das?
Nee, wir sind mehr.
Also, okay, das ist eine Falschinformation. Da bin ich schon mal beruhigt. Ja. Wie viel seid ihr?
Wir haben jetzt knapp 28 Leute.
Oh, also, das reicht.
Ja. Es hat für ein bisschen Furore gesorgt.
Kreisliga A, wie ist das so, wenn deine Gegenspieler dann gegen dich spielen? Wie hart ist das Einsteigen? Da will ja jeder Max Kruse mal den Ball abnehmen.
Ja, es ist ja, also ich bin zwar, ich habe ein bisschen zugenommen, aber trotzdem ist die Qualität schon noch so, dass ich den einen oder anderen ausspielen kann und ich war nie der Schnellste. Von daher, es geht eigentlich. Also ich muss sagen, ich habe positive Erfahrungen gemacht.
Also wenn wir mal in Berlin sind, Patrick, gehen wir vorbei in Kreuzberg.
Ihr seid herzlich eingeladen.
So ist das. So ist das. So, und jetzt ein Wort zum FC St. Pauli, Ex-Club.
Ich wollte eigentlich noch was zum DFB kurz schnell sagen.
Ja, komm dann.
Weil ich bin überhaupt nicht für Kimmich. Also,
sondern?
Es nee. Wird Kimmich, das, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, die Frage.
Aber das ist halt die langweilige Variante. Ne? Das ist wieder so typisch DFB. Ja, wir nehmen jetzt Kimmich, weil alle es sagen. So, also,
was wäre denn die spannende Variante?
Er ist natürlich der Spielgestalter und er wird auch noch im DFB wichtig, aber für mich, also wenn ich jetzt aus Fansicht sprechen würde, ich würde sagen Niklas Füllkrug. Weil der hat für mich...
Aber der spielt ja nicht von Anfang an.
Ja, muss er aber eigentlich.
Ach so, ja.
Er hat für mich diese okay. Er hat wieder dieses Feeling zurückgebracht, was ich jahrelang nicht hatte. Einfach diese Vorfreude, die deutsche Nationalmannschaft spielen zu sehen. Und deswegen würde ich sagen Niklas Füllkrug.
Interessante Meinung. Kimmich, Füllkrug und Yannick Erkenbrecher. Der FC St. Pauli hat heute seine Rückkehr gefeiert in die erste Fußball-Bundesliga. Aber nach dem, was ich eben gehört habe, nicht erfolgreich.
Ja, du bist wie immer bestens informiert, Patrick. Ganz und gar nicht erfolgreich. Also Rückkehr nach 13 Jahren in die Fußball-Bundesliga. St. Pauli hat 0-2 verloren gegen Heidenheim. Paul Wanner hat unter anderem getroffen. 18-jähriger Nachwuchskicker. Ja, Riesentor von ihm. Gucken wir uns gleich an. XXL Highlights. Gibt's dann gleich in ein paar Minuten, ich guck mal auf die Uhr, in weniger als 5. Also für dich ist jetzt Sendeende, für Mirko und mich geht's dann los und weiter. Patrick, vielen Dank.
Dankeschön und nachher ab 20.15 Uhr gibt es auch nochmal die Dokumentation über Christoph Daum, über sein aufregendes Leben, das gestern leider zu Ende ging. Ansonsten war es eine sehr, sehr schöne, sehr muntere Auftakt-Sendung in diese Saison. Eine Frage habe ich noch. Max, nächster Gegner, hast du es drauf?
Irgendwas mit Pankow. Ich habe heute tatsächlich mal geguckt. Ich glaube, es ist Pankow.
Okay, gut. Und wie viele Tore hast du gemacht bisher in der Saison insgesamt?
Wir haben ja erst zwei Spiele gehabt. Wir hatten erst ein Spiel, da war ich aber bei meinem Sohn in Amerika. Das heißt, es war heute
mein erstes Spiel dieser Saison. Von daher zwei.
Gut, und abschließende Frage an Lothar. Geht es auch noch mal irgendwann auf den Fußballplatz?
Nee. Ich habe auch mein Traineramt niedergelegt.
Habe ich gehört,
in Grünwald, ja. War eine erfolgreiche Zeit, 2 Jahre. Aber die Spieler haben ja weniger Probleme gemacht wie die Eltern der Kids. Und dann habe ich mir gedacht, den ganzen Tag am Telefon hängen und das mit anhören müssen, was ich alles falsch mache. Jeden sein Kind spielt zu wenig. Dann habe ich mir gedacht, ja, soll es ein anderer machen, vielleicht macht das besser.
So. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Gleich die XXL Highlights. Viel Spaß damit. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything. From brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.